because our Jungs halt der Tag-Attack mit Boom.
Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison.
Und da ist gekommen dieser eine Moment.
Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das klang deutlich.
Und da ist er, der Communio-Podcast.
So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 166 des offiziellen Communio-Podcasts. Und ich möchte auch jetzt direkt am Start einmal ganz herzlich Pep Guardiola begrüßen, der uns offensichtlich ja auch regelmäßig zuhört. Und ja, Olla nach Manchester. Sage ich, und gleichzeitig muss ich mich dann auch bei allen Bayern-Fans entschuldigen. Ja, Hauer, ne? Weil ich habe ja Pep in der letzten Woche im Prinzip die Blaupause für diesen 3-0-Erfolg am Dienstagabend gegen die Bayern in der Champions League geliefert. Ja, es tut mir schon ein bisschen leid, muss ich sagen. Wenn ihr es nicht mehr im Kopf habt, hier ist die Stelle nochmal. Ich würde immer Taktik langer Ball auf Upamecano und dann gucken, wo der den Ball hinspielt. Und da muss dann einer stehen. Ja, so finde ich das gut. Oder eine rote ziehen. Ne? Das sind die zwei Varianten. Ja. Also hätte ich gewusst, dass Pep zuhört, dann hätte ich mir diese Bemerkung letzte Woche vermutlich verkniffen. Ja. Also ich fühle mich ein bisschen mitschuldig. Aber noch ist ja nichts verloren. Ne? Das muss man auch sagen, da an alle Bayern-Fans, gibt ja noch ein Rückspiel. Ja. Gut, haben wir das Thema abgehakt. Ich habe dann noch eine weitere personelle Ankündigung, denn ich freue mich, ich habe heute einen Praktikanten hier bei der Aufnahme mit dabei, den kennt ihr vermutlich auch. Jan Sommer sitzt hier gerade neben mir auf so einem Höckerchen. Hallo Jan, bist du unten an der Tür und so, hat das alles gut geklappt? Bist du gut hochgekommen?
Sehr gut, ich wurde sehr herzlich empfangen, wirklich sehr, sehr herzlich. Hat mich sehr gefreut, es wird einem sehr geholfen. Und ja, ich fühle mich schon sehr wohl, obwohl ich erst kurz hier bin und da.
Ja, klasse, das freut mich natürlich. Also, der Jan schaut hier heute einfach mal alles sich ganz in Ruhe an. Ja? Bei einer Sache könntest du mir gerade helfen. Ich sehe jetzt gerade, ich habe hier den Popschutz auf dem Mikro noch nicht drauf. Nee, ist kein Grund zu lachen, das heißt wirklich so. Ja, schau mal, ganz oben im Regal, könntest du mir den gerade mal. Ah, okay, ja, ich sehe jetzt schon, du kommst da gar nicht ran. Nee, ist kein Problem, mache ich das selbst. Naja, ist nicht schlimm. Ja, wobei ich sagen muss, Neuer hätte den gehabt. Ja, jetzt lass den Kopf doch nicht so hängen, Jan. Alles in Ordnung, ist kein Vorwurf. Ja, ein bisschen dünnhäutig nach gestern, glaube ich, der Jan. Naja, holen wir jetzt lieber mal unseren großartigen Experten Tim Müller dazu. Nein, Jan, großartig, das hat nichts mit Größe zu tun. Das ist so eine Redensart, weißt du? Wie groß der Tim ist? Knapp 1,90, würde ich sagen. Ah, das wollte er jetzt nicht hören, jetzt schmollt er hier wieder. Naja. Ja, Grüße gehen auf jeden Fall raus in die großartige Blütenstadt Leichlingen. Hallo Tim.
Hallo Flo, hallo an alle Zuhörer. Ich muss aber direkt mal zum Start eine Lanze brechen für Jan Sommer. Ich habe nämlich gerade extra nachgeguckt, wir sind exakt gleich groß.
Ist das so?
Also ja. 1,83 beide, gut. Also ich finde das, vielleicht für einen Bundesliga-Torwart ein bisschen klein, für einen Communio-Podcast-Experten auf jeden Fall eine absolut zufriedenstellende Körpergröße.
Ja, das ist so. Ja, das muntert den Jan, ist er direkt wieder bessere Laune. Ich wollte aber auch sowieso noch eine ganz andere Lanze brechen für Jan Sommer. Hört sich vielleicht gar nicht so an, ja, aber ich halte ihn für einen guten Torhüter. Und es ist halt so, ich hatte das Gefühl, dass gestern Abend viele Leute rausgefunden haben, dass Jan Sommer nicht 1,95 ist. Das scheint gestern irgendwie so aufgeploppt zu sein. Ja, und es ist doch müßig, drüber zu reden. Ein Spieler, weiß ich nicht, so ein Basketballer, der 2,20 Meter ist, der hält vielleicht auch den einen oder anderen Ball, ja, den Sommer nicht hält. Dafür hält Sommer Bälle, die er dann nicht hält. So ist das.
Ja, ich finde ihn auch, er ist ein sehr guter Torwart. Ja. Klar, ist kein Manuel Neuer, glaube ich, jetzt nicht was Körpergröße angeht. Es ist nicht ganz das Niveau, aber er ist trotzdem ein sehr guter Torwart.
Genau, klar. Deswegen, ja, den Ball von Rodri, das 1-0, konnte er nicht halten. Und das liegt natürlich auch an seiner Körpergröße. Aber das weiß man halt, wenn man so einen Spieler verpflichtet. Ich finde das einfach, also wer da wie was gemacht hat. Ein
paar Dinger gut rausgeholt.
Ja, absolut. Also deswegen, Jan, oh guck mal, jetzt strahlt er hier. Ja. Aber das sage ich nicht nur, weil er hier neben mir sitzt. Ne? Das meine ich wirklich ganz ehrlich. Klar. Also diese und da haben sich ja jetzt alle drauf eingeschossen. Was ich ganz interessant finde, Tim, ich nehme an, du hast das Spiel gestern auch gesehen.
Habe ich, ja.
Ja, also bei diesem ersten Tor, dass jetzt alle irgendwie draufgehen, warum Sommer den nicht hält, die Sache ist relativ klar, weil ihm da 10 Zentimeter fehlen, so ist das. Mhm. Ja. Mhm. Niemand sagt, was macht eigentlich Kimmich in dieser Situation da? Ja, genau.
Also auf der Gegenseite hatten die Spieler von Bayern nicht so viele Möglichkeiten, so aus der Distanz mal draufzuhalten.
Ja, und dann, ich meine, erstmal lässt er sich sehr tief fallen, obwohl da gar kein Gegenspieler ist am 16er. Also er geht sehr tief rein und dann rückt er so zögerlich raus und dreht sich dann weg. Ne? Ich sag mal so, ich spiele dienstags immer in so einer Altherrenrunde. Ja, wenn sich da einer bei so einem Schuss so durch wegdreht, dann kriegt er auf jeden Fall was zu hören danach. Also fand ich ganz interessant. Ich habe nirgendwo irgendwie die Analyse gehört, naja, da kann man vielleicht ja mal versuchen, das Beinchen rauszustrecken, um so einen Ball abzublocken. Ja, anstatt also sich da irgendwie den Rücken zuzudrehen und noch so einen Buckel zu machen und sich da möglichst klein zu machen. Also das fand ich
irgendwie. Kimmich sollte auf jeden Fall in der Sommerpause das ein oder andere Mal dann am Dienstag mal bei dir mitspielen. Dann lernt er das auch.
Ja. Ist natürlich in der Halle, ne? Weiß ich nicht, ob er das überhaupt technisch drauf hat, da mitzuhalten. Ja? Aber gut. Nee, ich wollte es nur als Beispiel sagen. Ich fand das ein sehr merkwürdiges Verhalten von Kimmich in dieser Situation gegen Rodri. Und wir brauchen es gar nicht ganz runterzubrechen, was die Altherren angeht. Ja, wenn Christian Groß sich so wegdreht, dann raste ich auch komplett aus. Ja, also der könnte vom Alter zumindest da eine Runde mitspielen.
Würde nicht auffallen.
Würde
wahrscheinlich kaum einer erkennen, würden sagen, wer ist das denn, der Christian?
Ach ja, ich glaube, fußballerisch wird er da schon auffallen. Ja, okay, das will ich nicht sagen, aber ich fand dieses Verhalten, sich bei so einem Schuss wegzudrücken, vor allen Dingen, weil der haut ja noch nicht mal mit dem Vollspann drauf. Das ist ja mit dem linken Fuß und Schlenzer. Da brauche ich mich doch nicht wegdrehen da. Naja, gut, das wollte ich noch loswerden, Jan. Also ich fand es unfair, dass sich alle da auf dich eingeschossen haben. Ja? Was das angeht. Naja, Upamecano hatten wir schon thematisiert. Etwas unglücklicher Abend gestern in Manchester.
Bei ihm ist dann, wenn dann mal was ist, dann kommt es gleich dann so richtig dicke mit den Fehlern. Also dann ist er völlig für eine Rolle.
Hat mich auch wirklich überrascht, dass Tuchel ihn nicht runtergenommen hat.
Das ist mal so Sache als Trainer, ne? Sagt man dann nicht, jetzt dann macht man ihn so ein bisschen kaputt, ne? muss man ihm eher den Rücken stärken, aber ich weiß es nicht. Wenn man den dann runternimmt in dem Moment, wenn das dann nicht läuft, aber ja.
Gnabry hätte man auch früher rausnehmen können, für meine Begriffe, aber okay. Ja. Ich will jetzt nicht noch weitere Tipps geben Richtung Guardiola. Ja, ich halte jetzt, also wenn Thomas, ne, wenn du Fragen hast, ruf mich einfach an, dann klären wir das einfach im Vier-Augen-Gespräch. Ja. Aber er war ja sehr angetan von seiner Mannschaft gestern.
Ja.
Schockverliebt, wie ich gelesen habe. Naja, gut. Aber ich bin ja Werder-Fan. Ja? 0-3 auswärts ist ja eigentlich das Traumergebnis aus Bremer Sicht. Vielleicht sollen sie Rückspiel einfach im Weserstadion machen. Zack, ist das Ding durch. Ne? Aber ich glaube wirklich, lass die Bayern mal im Rückspiel, weiß ich nicht, 5-6 schnelle Tore machen. Ja, dann wird Manchester nervös. Auf jeden Fall. Aber ich habe es noch nie abgehakt.
Ja, ich glaube nicht dran, dass
ja,
das Training.
Es ist nicht die wahrscheinlichere Variante, ja. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Aber das Ding ist noch nicht durch. Ich fand ja durchaus, dass City verwundbar war hinten. Also Bayern hatten ja Situationen. Also mindestens ein Tor zu machen.
Ja. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie dann es auf dem Rückspiel schaffen werden, da irgendwie dann hinten nicht.
Das wird der Knackpunkt sein. Also vorne 3 Tore könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Ist halt die Frage, wie viele dann City schießt. Ne?
Ja.
Das ist natürlich so. Naja, gut, schauen wir aber jetzt mal auf die Communio-relevanten Sachen, Tim, und unser Programm heute. Da starten wir gleich mit einer Hörerfrage, dann gibt es die Partien des Wochenendes. Und letzte Woche hatten wir ja die Günstlinge des Sofascores. Ja? In dieser Woche sind wir genau umgekehrt. Ja? Da habe ich, Arbeitstitel ist Sofascore, Fragezeichen, eher Nofascore. Ja? Also auch durchaus noch einen Wortwitz eingebaut. Vielleicht finden wir da noch was Besseres im Laufe der Sendung. Also es geht um Spieler, deren Leistungen auf dem Feld deutlich stärker sind als das, was dann hinten rauskommt an Comunio-Punkten und an Sofascore. Ja, von denen man also vielleicht dann doch eher, obwohl man sie eigentlich als Spieler schätzt, bei Comunio die Finger lassen sollte. Ja, finde ich dann nämlich besser, als hinterher immer zu sagen, aber der spielt doch eigentlich ganz gut und kriegt dann nur, ja, so ist das im Leben, ja. Statistiken zählen, ne? Gut, das ist also unser Programm für heute und dann würde ich sagen, Tim, bist du bereit?
Wollen wir loslegen?
Ja, dann kommt die erste Frage, die kommt von Moin Moin aus Hamburg. Ja, klassischer norddeutscher Doppelname, wer nicht aus der Region kommt, kann es vielleicht nicht so nachvollziehen, aber wir hören jetzt direkt erstmal drauf, was er wissen möchte.
Moin Moin aus Hamburg. Seit ungefähr anderthalb Jahren wollte ich euch immer schon mal eine Sprachnachricht schicken und eine Rezension schreiben. Das habe ich heute endlich mal geschafft. Ihr macht einen Top-Job, macht immer echt viel Spaß, euch zuzuhören. Macht weiter so. Bevor ich zu meiner Frage komme, muss ich ganz kurz schlechte Grüße an unseren Diktator aussprechen, der leider bei uns die Tabelle anführt, was alle nervt und ihm wünscht keiner Glück. So, zu meiner Frage. Ich habe André Kramaric, der ja zuletzt mal wieder getroffen hat und dementsprechend auch vom Preis jetzt wieder um die 10 Millionen liegt. Jetzt wäre meine Frage, macht es Sinn, den zu tauschen? Bei uns in der Liga gibt es noch Choupo-Moting, Girassi, Haller, Ajorg, Werner, Adeyemi. Ist davon eurer Meinung nach einer brauchbarer als Kramaric oder meintet ihr, man sollte an dem festhalten? Vielen, vielen Dank für die Antwort und euch einen schönen Tag.
Ja, also Kramaric oder die Konkurrenz, die er genannt hat?
Ja, ganz schön viele Namen.
Ja.
Also erstmal grundsätzlich, ich würde auch sagen, Kramaric abzugeben, für, wenn man gute Alternativen hat, fände ich nicht so eine schlechte Wahl. Hoffenheim hat auch ein recht schweres Restprogramm jetzt noch vor sich. Und es gibt Leute, die machen mehr Punkte. Also wenn ich mal jetzt kurz durchgehe, erstmal Haller finde ich ein bisschen riskant, spielt jetzt nicht ständig die Sterne vom Himmel, ist auch die Frage, ob er jetzt den Stammplatz behält, da kommen wir noch zu. Adeyemi mag ich grundsätzlich, er hat bisher noch einen niedrigen Punkteschnitt, aber das liegt daran, dass er lange Zeit halt nicht gut war, aber dann hat er sich ja stark gesteigert und ich denke schon, dass von ihm noch was zu erwarten ist. Kann man machen. Die Herren Ajorg, Girassi und Choupo-Moting machen alle im Schnitt mehr Punkte als Kramaric, fände ich auch alle durchaus eine bessere Wahl als ihn. Timo Werner bin ich eher skeptisch. Der punktet weniger im Schnitt, obwohl er bei einer Mannschaft spielt, die ganz oben mit dabei ist.
Weil er scheiße ist, ja. Ne? Ich habe es hier schon häufiger mal gesagt.
Ja. Ja, ich bin auch kein großer Werner-Fan. Deswegen,
4x100 Meter Staffel, okay, aber sobald ein Ball ins Spiel kommt, ist das doch eher ein bisschen durchwachsen.
Ja. Also genau, wenn ich da, muss man halt noch sagen, Choupo war jetzt zuletzt immer fraglich. Mal gucken, ob er jetzt wieder da ist. Aber wenn ich jetzt dann da wen identifizieren müsste, dann fände ich von den Namen, glaube ich, vom Preis her, von Punkten und vom Preis her Ajorg am besten. Girassi ist sogar noch 2 Millionen günstiger. Ja, das wären so meine Wahl. Wie wäre denn deine?
Ja, du hast es im Prinzip für mich den Nagel auf den Kopf getroffen. Also ich würde es auch genauso sehen. Ja, der Torstorch Ajorg. Ja, der wäre für mich vermutlich sogar erste Wahl. Girassi ist interessant, weil da kannst du halt noch einen Ergänzungsspieler oder du hast noch die Möglichkeit, sozusagen einen anderen mittelpreisigen zu verkaufen und hast dann nochmal eine hochpreisige Variante, die du reingehen kannst. Girassi absolut gesetzt, bei ihm ist halt das Fitnessproblem das Ding. Ja, und dasselbe gilt auch für Choupo. Ich glaube halt, selten hat ein Spieler seinen Status so verbessern können wie Choupo-Moting gestern in Manchester, weil du halt schon gedacht hast, ey, die brauchen eigentlich nur einen großen, wenn da Simon Terodde vorne drin steht, die brauchen also, die kommen in Flankensituationen und dann ist in der Mitte einfach niemand. Also, ja.
Ja, guck mal, gut, wenn der Hassan jetzt zuhört, der ist ja ablösefrei im Sommer, ne? Also, er verlässt ja Schalke.
Ja, aber
also
die brauchen ja jetzt kurzfristig einen. Einen, der ablösefrei ist, vereinslos.
Ja.
Weiß ich nicht. Wer kennt
ja
da
jetzt eh nicht
in Frage?
Ist ja keine.
Beron oder so. Vielleicht kann der nochmal.
Also, wenn die Bayern sich für Terodde entscheiden würden, dann wäre ich auf jeden Fall doch nochmal optimistisch, was die nächsten Jahre angeht. Ja, gut.
für Dortmund aber dann. Ne?
Genau, ja, dass dann doch nochmal was geht in Sachen Meisterschaft.
Nee. Ja. Also moin, ja, so würden wir die Situation lösen. Und wir grüßen den Diktator auch nicht. Generell sind wir demokratiefreundlicher Podcast.
Ja? Das ist richtig.
Ja. Und deswegen keine Diktatoren. Können wir das nicht unterstützen. Ja. Gut, Hansa Rostock würde das tun, ja, keine Politik, aber wir sind da anders gestrickt, ja. Gut, gehen wir rein und ich muss es wirklich sagen, dieser nächste Spieltag, wenn man da durch die Begegnungen schaut, es ist schon so, also wenn ihr am Wochenende was vorhabt, müsst ihr es, glaube ich, nicht wegen der Bundesliga verschieben, ja, würde ich jetzt mal sagen. Sind nicht die ganz großen Straßenfeger dabei. Und warum leite ich das so ein? Weil für mich die spannendste Partie, mal abgesehen natürlich von Werder-Spielen, die für mich persönlich natürlich immer eine große Relevanz haben, das spannendste Spiel steigt Freitagabend. Schalke empfängt Hertha BSC. Ja, also das ist so ein bisschen so, hier, wie heißen diese Spiele hier wie Hunger Games, ne? Diese, die haben doch so einen Namen da. Komme ich jetzt nicht drauf. Ja, die jüngere Generation weiß das jetzt natürlich, hier auf so einer Insel und so.
Ja, wie in einem Battle Royale oder
ja, was? Battle Royale, ja, danke.
Ist das auch Tim. Ich glaube, die Battle Royale ist auch ein.
Ist anders?
Nee, das ist auch der Name eines, ich glaube, japanischen Films, der eine ähnliche Handlung hat wie Hunger Games.
Okay.
Aber ja, aber okay, kann man so nennen.
Ja, genau. Aber das ist halt zwei Traditionsclubs. Ja, auf 18 und auf 17, die kämpfen gegeneinander ums nackte sportliche Überleben. Und das hat natürlich einen Reiz, wenn man jetzt nicht gerade Schalke oder Hertha-Fan ist. Dann ist es so ein bisschen, hat man Bauchschmerzen vor dem Spiel. Sonst ist es natürlich wirklich spannend. Im direkten Duell zwischen Schalke und Hertha, da hat Schalke insgesamt die Nase vorn mit 35 Siegen und nur 27 Niederlagen. Und in diesem Jahrtausend hat Königsblau in der Bundesliga gegen keinen anderen Club so oft gewonnen wie gegen die Hertha, nämlich 21 Mal schon. Die letzten drei Begegnungen haben jeweils die Berliner gewonnen. So viele Hertha-Siege in Folge gegen Schalke gab es bislang nur zwischen 1969 und 1971. Da waren es sogar vier. Es könnte jetzt also ein Duellrekord eingestellt werden, wenn es denn so kommt. Aber die Schalker sind wieder Letzter und mit dem Rücken zur Wand. Da zeigen sie eigentlich ihre besten Leistungen, denn die letzten sechs Bundesligaspiele, als sie Letzter waren, haben sie jeweils nicht verloren. Also das ist schon eine starke Bilanz und generell überhaupt alle Tabellenletzten in der Rückrunde von 10 Spielen in der Rückrunde hat der Tabellenletzte nur ein einziges Mal verloren. Ja, also ob da jetzt Bochum, Stuttgart, Hoffenheim, die waren alle immer mal ganz unten und dann haben sie eigentlich gestartet zu punkten. Ja, also das ist eine interessante Bilanz. Und Schalke, die können es auch in den direkten Duellen. Vier Saisonsiege, drei davon gab es gegen die direkte Konkurrenz aus dem Abstiegskampf, während die Hertha aus den direkten Duellen mit den letzten fünf Teams der Tabelle die schwächste Bilanz hat. Also da, das spricht zumindest auch für die Schalker. Hertha zuletzt vor allen Dingen anfällig nach Standardsituationen, vier der letzten fünf Gegentore nach ruhenden Bällen kassiert. Insgesamt schon 18 Gegentreffer nach Standardsituationen. Das ist geteilter Bundesliga-Höchstwert mit dem VfL Bochum. Schauen wir mal aufs Personal bei den Schalkern. Hekerin, Kusuki, Polter, Uron, die fallen alle noch aus. Und die wichtigste Frage aus Schalker Sicht, was ist mit Moritz Jens Oberschenkel? Kann er wieder? Denn das ist auf jeden Fall ein Spieler, den Schalke sehr vermisst hat. Die Stabilität in der Abwehr, seit er nicht da ist, 5 Gegentore in 2 Partien. Und ihn kann man einfach nicht adäquat ersetzen, das muss man sagen. Und mit diesen 2 Niederlagen, die es jetzt in Serie gegeben hat, gegen Leverkusen und in Hoffenheim, da ist dieses Momentum, dass man das Gefühl hatte, so, Schalke rollt das Feld jetzt von hinten auf. Dieses Momentum ist so ein bisschen weg. In Hoffenheim wurde dann auch wieder mal die mangelnde Durchschlagskraft in der Offensive zum Verhängnis. Das muss man dann eben auch sagen, ja, wenn man nicht ständig die Null hält, ja, nach vorne geht einfach wenig bei Schalke. Und auch wenn Hoffenheim jetzt nicht so unglaublich viele Chancen hatte, Schalke hatte einfach noch weniger und die guten waren zumeist dann doch eher nach Standardsituation oder so der Fall. Aber das wäre ja jetzt, wir haben es thematisiert bei der Hertha, vielleicht eine Möglichkeit, dass man dann so auch zum Erfolg kommt. Viel umstellen kann Reis eigentlich nicht. Also ist jetzt nicht so, dass er da besonders viel Auswahl hat, wie er durchwechseln kann. Wir haben Terodde schon mal angesprochen, Tim. Ich könnte mir vorstellen, dass er mal wieder kommt. Gerade in einem Spiel, wo man vielleicht erwartet, dass man auch mal häufiger vor dem gegnerischen Tor auftaucht. Ne? Weil was bei Freiheit auffällt, er ist halt irgendwie selten da, wo es torgefährlich wird, ne? Er ist immer irgendwie, bewegt sich viel, weicht auf dem Flügel aus und so, aber im System mit nur einem Stürmer kreiert das natürlich auch ein Problem, weil eigentlich müsste er ja in der Mitte sein, um da mögliche Vorlagen zu verwerten. Also,
und ja, ich würde auch sagen, das wäre jetzt nochmal so ein Spiel, wo man es mit Terodde probieren kann. Den Arbeiter, den braucht man sicherlich dann noch oft genug. Also die haben ja ein sehr schweres Restprogramm, die Schalker. Da gibt es sicherlich noch Spiele, wo man dann sagt, da will man den, der die ganze Zeit da vorne wühlt und nicht den, der bereit steht, um einzuschieben. Aber jetzt gegen Hertha könnte ich mir Terodde gut vorstellen.
Ja, das ist auch so mein Gefühl. Und sollte Jens wieder ausfallen, in Hoffenheim hat dann Uwe Jahn sein Comeback gegeben in der Startelf. Der musste dann, ich glaube, nach 35 Minuten auf jeden Fall noch tief in der ersten Hälfte musste er runter. Dafür kam Aydin. Diesmal, denke ich, würde Reis das von Anfang an so regeln, dass er mit Aydin dann als Linksverteidiger spielt. Auf der anderen Seite bei der Hertha, Boetius, Ijuke, Nsona, die fallen noch aus. Ansonsten sind statt jetzt alle an Bord, also auch Jovetic wieder. Und ebenso wie bei den Schalkern hakt es bei der Hertha vor allen Dingen in der Offensive. Interessante Personalie, Jonjo Kenny, der hat seinen Platz rechts tatsächlich behalten gegenüber Richter, der dann auf die Bank musste. Das ist eine Personalie, die hatten wir ja angesprochen, dass da die Möglichkeit besteht, dass er nach Sperre dann eben, wenn er das gut macht, da seine Position behält. Defensiv kann sich das in dieser Formation auch durchaus sehen lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass er deswegen drin bleibt. Dann gibt es ja noch die ausgerechnet Faktor Kenny als Ex-Schalker, dass er dann da drin bleibt. Aber das letzte Wort in dieser Personalie, glaube ich, des rechten Schienenspielers, ist noch nicht unbedingt gesprochen. Offen auch die Sturmbesetzung. Lüke Bacchio und Kanga haben gegen Leipzig gespielt, könnten jetzt aber auch zwei andere sein, also in Gangkamp oder Jovetic, Niederlechner, das sind natürlich noch Kandidaten, die auch von Anfang an spielen könnten. Da hat irgendwie Sandro Schwarz auch noch nicht das perfekte Pärchen gefunden. Zuletzt zweimal in Serie Boateng in der Startelf, da könnte auch mal wieder Serda auftauchen. Dreierkette hinten steht, Uremovic, Kempf und Dardai, das sind die drei, wenn sie fit sind, dürfen die auch von Beginn an auflaufen. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Schalke, finde ich, hat einige interessante Spieler, einfach weil die Marktwerte so niedrig sind. Aydin bekommt ihr schon für 470.000. Für einen Freitagabend könnt ihr das vielleicht machen, als jemanden, wo ihr mal riskieren könnt, ihn als Ersatzspieler zu bringen, wenn ihr nicht so einen breiten Kader habt. Terodde sowieso, 1,14 Millionen, wenn er in der Startelf steht, ist er interessant gegen Hertha. Also das finde ich schon. Salazar sowieso 3,59. Sein ganz atemberaubendes Tempo, was die Punkte angeht, konnte er zuletzt nicht ganz halten, aber immer so zwischen 2 und 4 Punkten hat er trotzdem gemacht. Jetzt winken noch mal mehr, gerade eben, weil Hertha schwach ist bei Standardsituationen. Und wenn wir auf die Berliner Seite schauen, Kenny 900.000 ist sein Marktwert. Wir hatten es thematisiert, dass er in der Viererkette echt sehr, sehr schlecht gepunktet hat. Jetzt hat er zweimal als rechter Schienenspieler in diesem System mit Dreierkette gespielt und in diesen zwei Partien hat er 8 Punkte gemacht. Also das ist sehr, sehr vielversprechend. Wenn er da seinen Platz behaupten kann, kenne ich ein absolutes Schnäppchen. Ja? Also Fragezeichen sicherlich dahinter, aber ich könnte mir auch vorstellen, warum nicht mal Richter in den Sturm stellen. Also ich würde das vielleicht mal machen.
Ich hätte jetzt auch noch ergänzt, also bei Hertha, ich finde Richter grundsätzlich gut. Ich könnte mir nicht, kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er lange auf der Bank bleibt. Ist für mich immer mal wieder gut für auch mal einen Scorer-Punkt. Ja, vielleicht auch mal vorne. Genau, und bei Schalke hätte ich noch Skarke genannt. Der wurde ja eigentlich als Hoffnungsträger geholt.
Ja.
War dann lange nicht fit, jetzt sogar Startelf gespielt. Ist auch mit 820 recht günstig, wenn man denn glaubt, dass Schalke noch was holt, dann ist das sicherlich auch noch einer, den man sich holen könnte.
Ja, Richter für 1,83, hast du recht. Ja, also finde ich, ist durchaus auch noch im Bereich. Ja, wir wissen es halt einfach nicht. Das ist dann eine Situation, wo ihr eine gewisse Unsicherheit rein investiert. Ja, aber da ist auf jeden Fall die Möglichkeit da, dass sich das lohnt. Und ich persönlich glaube, dass Schalke es schafft gegen Hertha. Es gibt ein enges 1:0 und Terodde schlägt zu, entscheidend. Hm. Das ist mein Tipp.
Ja, ich glaube, es ist wieder eines dieser Spiele. Beide brauchen unbedingt den Sieg und deswegen geht es 1:1 aus und beide sind unzufrieden am Ende.
Ja, das stimmt. Und vielleicht gehen dann beide ab, ne? Das ist im Moment, erscheint das, also, man hat das Gefühl, dass Stuttgart ein bisschen in Schwung kommt, ne?
Ja.
Gefährliche Situation.
Bei Schalke glaube ich jetzt nicht mehr dran. Die hatten ihre 8 Spiele waren es ohne Niederlage und waren trotzdem noch auf dem direkten Abstiegsplatz. Und jetzt bei dem Endpressprogramm sehe ich nicht, dass die nötigen Punkte holen, um da wirklich rauszukommen. Also für mich ist Schalke Absteiger Nummer 1. Und ja, bei Hertha, muss ich auch sagen, ich könnte mir schon noch vorstellen, dass die Bochumer nochmal so eine Phase haben, wo nichts geht und dann nochmal eingeholt werden können. Hoffenheim hatten wir ja beide die Hoffnung, dass es bergab geht, aber jetzt 3 Siege in Folge, das wird dann wahrscheinlich reichen am Ende. Ja, und Stuttgart macht auch gerade einen guten Eindruck. Ich hoffe, dass sie den am Wochenende nicht gegen Dortmund bestätigen, natürlich aus rein persönlichen Gründen. Aber ja, Hertha oder Bochum wäre für mich der zweite direkte Absteiger. Schauen wir mal, wie es ausgeht.
Okay, gehen wir rein in den Samstag, Tim. Und da starten wir direkt mit den Bayern, die eben angesprochene Hoffenheimer empfangen. Das ist die erste Partie, über die wir sprechen wollen. Thomas Tuchel hat 2 von 4 Pflichtspielen 2 verloren. Die in der Bundesliga hat er aber alle gewonnen. Also das war einmal Pokal, einmal Champions League. Das ging in die Hose. In der Bundesliga könnte er jetzt der erste Bayern-Trainer seit Niko Kovac sein, der seine ersten 3 Bundesligaspiele gewinnt. Das ist doch auch schon mal was. Im Meisterschaftsrennen die Bayern, wie auch Dortmund übrigens, noch mit 4 Heimspielen bei noch 7 ausspielenden Partien und Bayern in dieser Saison auch noch ohne Heimniederlage. Also das ist auf jeden Fall ganz gut. Jetzt kommt Hoffenheim, die letzten 3 Bundesligaspiele gewonnen haben. Wir haben auch die Bilanz des Tabellenletzten angesprochen. Wirklich, es ist 3 Spieltage her, da war Hoffenheim letzter. Und jetzt hat Hoffenheim 5 Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Also da sieht man auch, wie schnell das geht. Ja, das gilt natürlich für alle Clubs, die da dran stehen. Es fehlt so ein bisschen der Glaube, dass es da viele Vereine gibt, die so eine Serie hinlegen können. Aber Hoffenheim hat es auf jeden Fall erst einmal geschafft. Die Bayern stehen vor einem neuen Bundesliga-Rekord, was die Tore in der ersten Spielhälfte, der ersten Halbzeit angeht. Das ist auch super. 51 haben sie schon erzielt. Der bisherige Rekord liegt bei 52. Natürlich auch aufgestellt von den Bayern Saison 2021. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der fällt, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Beide Teams, wenn was passiert, dann meistens aus dem Spiel heraus, jeweils nur 16% der Tore nach Standardsituationen erzielt. Das gilt sowohl für Hoffenheim als auch für die Bayern. Das ist der geteilt niedrigste Anteil aller Mannschaften in der Bundesliga. Was müssen wir sonst wissen bei den Bayern? Jan ist jetzt auch gehört ganz aufmerksam zu, was du jetzt zu sagen hast, Tim.
Ja, der darf sich erstmal freuen, dass Manuel Neuer noch nicht zurückkehrt, wäre wenig überraschend. Hernandez auch nicht. Das heißt, das sind die Ausfälle. Bei Choupo-Moting heißt es dann wahrscheinlich weiter von Tag zu Tag gucken. Ist ja ganz knapp nicht fit geworden fürs City-Spiel, aber es passiert ja manchmal, dass man dann auch ganz knapp fürs nächste Spiel nicht fit wird. Deswegen, da muss man noch abwarten, ob er es schafft. In der Bundesliga hat Upamecano eine Gelbsperre abgesessen. Könnte jetzt also wieder da reinkommen. Schwierig jetzt aber zu sagen, wie denn das Team der Bayern aussehen wird. Ich hätte vielleicht gedacht, wenn es jetzt gestern knapp gewesen wäre, wenn es nur ein 0-1 oder ein 1-1 oder so geworden wäre, dann hätte man womöglich eine größere Rotation vornehmen können gegen Hoffenheim, um sich ganz auf dieses City-Spiel zu konzentrieren. Aber jetzt muss man ja sagen, jetzt sieht es eher danach aus, als braucht man ja unbedingt alle Kräfte, um wenigstens die Meisterschaft zu holen. Also wahrscheinlich keine größere Rotation. Deswegen, also für Leute wie Gravenberg, Stanisic, Blind, sieht es dann doch eher so aus, als wird es keinen Startelf-Einsatz geben, der sonst vielleicht möglich gewesen wäre. Ich denke, gegen Hoffenheim, der ein oder andere Wechsel wird schon da sein, aber nicht im großen Stil, würde ich mal annehmen. Oder glaubst du auch?
Nee, ich sehe das auch. Mein Gefühl würde mir sagen, dass Mané spielt, weil ich glaube, wenn man City noch gefährlich werden würde, möchte, ja, Mané in guter Form. Ich fand, als er gestern reinkam mit seiner Dynamik und auch mit seiner Sprungkraft, der hat auch mal ein Kopfballduell gewonnen und so. Mhm. Also könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, so wenn, dann eher, weil wenn er in Form ist, ist er halt auch mal für ein Tor gut, ne?
Ja, also ne, in der Abwehr könnte ich mir am ehesten auch vorstellen, dass man jetzt, wie am vergangenen Wochenende, dass da Cancelo vielleicht wieder reinkommt und dann mal einer aus dem Duo Pavard oder De Ligt draußen sitzt und dann dafür wieder in der Champions League spielt. Das ist noch eine Option. Schauen wir mal, wie es wird. Aber
ja, De Ligt ist ja umgeknickt. Ne? Ja. Der hat ja zu Ende gespielt, aber wenn man diese Zeitlupe gesehen hat, ich kann mir schon gut vorstellen, dass er eine Pause kriegt.
Dann ist das vielleicht mal die Variante. Ja, das wäre die Bayern-Seite. Bei Hoffenheim ist Dabur noch gesperrt. Brun Larsen wird auch noch nicht fit. Ansonsten sollten alle dabei sein. Hoffenheim zuletzt erstmals seit über 7 Monaten zweimal in Folge mit der gleichen Startelf gespielt. Und da es den dritten Sieg in Folge gab, spricht jetzt erstmal nicht viel dagegen, dass es auch diesmal wieder die gleiche Startelf wird. Daher könnte man sich rauspicken, dass zum Beispiel ein Finn-Ole Becker für 840.000, der neuerdings mehr Einsatzzeit erhält, eine ganz gute Wahl wäre, wenn man denn ihn gegen Bayern natürlich haben möchte. Das ist natürlich dann eine schwierige Aufgabe für Hoffenheim. Zu kaufen haben wir, glaube ich, jetzt, habe ich fast, seit ich hier bin, jedes Mal als Hoffenheimer Kaufempfehlung Prömel genannt, denn er war immer auf dem Weg zurück. Jetzt ist er wirklich ganz kurz davor, wieder dabei zu sein. Kostet 2 Millionen. Jemand, der in der Endphase für mich weiterhin jemand ist, der noch eine große Rolle spielen kann. Ja, alles gut, Flo?
Das schneide ich raus, muss denn. Ja. Absolut. Ja, also ja, sehe ich auch so.
Wie gesagt, Prömel, jemand, der, wie gesagt, in der Endphase der Saison noch wichtig werden kann. Das wären die, die ich am ehesten bei Hoffenheim jetzt gerade nennen würde. Bei Bayern finde ich es immer schwierig, jetzt gerade irgendjemanden konkret zu empfehlen, sind alle teuer. Kann ich keinen rauspicken.
Ja, gerade weil wir ja sagen, also so wie die Meisterschaft steht, wird jetzt nicht irgendwie ein Gravenberg einfach mal von Beginn an spielen. Nee. Das halte ich auch für ausgeschlossen. Ja, und der steht halt bei 2 Millionen. Das wäre dann jemand, wenn man drauf spekulieren will, auf so eine Rotation, der dann interessant wird, aber das sehe ich einfach nicht. Da bin ich absolut bei dir. Ja, das würde mich jetzt schon sehr überraschen.
Wen wir auch mal angesprochen hatten, war, ich hatte ja damals gedacht, weil Stanisic durfte ja ein paar Spiele machen, weil klar war, dass er gegen PSG gebraucht wird. Und ich hatte ja erwähnt, dass alle Innenverteidiger der Bayern bei 4 gelben Karten standen. Upamecano ist jetzt der Erste, der die Sperre abgesessen hat, aber auch auf Pavard und auf De Ligt kommt das noch zu wahrscheinlich. Allerdings ist dann die erste Möglichkeit eigentlich immer, dass dann, wenn einer ausfällt, erstmal Cancelo reinkommt auf Außen. Ja. Deswegen ist auch für Stanisic schwierig, nochmal zu Einsatzzeiten zu kommen, wenn nicht zwei Leute gleichzeitig nicht zur Verfügung stehen.
Ja. Nee, absolut.
Ja, so. Genau. Mein Tipp für dieses Spiel ist ein 3-1 für Bayern.
Ja, ich glaube sogar ein 3-0. Und du hast Finn-Ole Becker empfohlen, gehe ich auch mit. Ja, zu einem Preis auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass Materazzo entweder Kramaric oder Becker opfert für das Spiel in München und dann mit Stiller einen zweiten, eher defensiv orientierten Mittelfeldspieler noch reinbringt, weil Geiger auf der 6 und dann die Doppel-8 mit Kramaric und Becker ist schon sehr offensiv. Also gerade, ich könnte mir fast vorstellen, dass Kramaric, der vielleicht nicht mehr diese große Laufstärke mitbringt im Mittelfeld, wobei das ja Materazzo eigentlich gesagt hat, dass Kramaric einfach unheimlich viel Meter abreißen kann, aber Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass er einen der
beiden... Was ist mit Rudi gegen die Bayern? Vielleicht ist er besonders motiviert.
Ja. Genau, du willst dich wieder empfehlen dann. Naja, ich glaube, Stiller hat da die Nase vorne.
Auch ein Ex-Bayern,
vor.
Stiller.
Stimmt, ja.
Auch da eine Möglichkeit. Vielleicht will er sich auch zeigen. Ja. Also mal schauen.
Auf jeden Fall, ja. Kommen wir zum nächsten Spiel. RB Leipzig empfängt den FC Augsburg. Leipzig ist seit 12 Pflichtspielen gegen Augsburg ungeschlagen. Und in der Bundesliga wartet Augsburg aktuell gegen keinen Club so lange auf einen Sieg wie gegen RB Leipzig. Seit 10 Partien. Also 2 dieser 12 ungeschlagenen Pflichtspiele von Leipzig dementsprechend nicht in der Bundesliga gewesen. In Leipzig hat Augsburg bei 6 Auswärtsspielen nur einen Punkt geholt. Und insgesamt hat Leipzig sowieso nur 1 der 13 Bundesliga-Duelle gegen den FCA verloren. Das war eine 0-1-Niederlage, aber dann eben in Augsburg. Und wenn wir jetzt noch hinzunehmen, dass Augsburg auswärts seit 9 Bundesligaspielen sieglos ist und nur einen Punkt geholt hat, also aus den letzten 9 Auswärtsspielen gab es 8 Niederlagen, ein Remis. Ja, was spricht dann überhaupt noch für die Gäste? Ein einziger Fakt ist es, den man da hervorziehen kann, denn 2-mal in Folge hat Augsburg in diesem Jahr noch nicht verloren. Und jetzt haben sie ja gegen Köln verloren, also können sie jetzt eigentlich statistisch gesehen kaum noch verlieren gegen Leipzig. Aber das ist wirklich das Einzige, was für den FCA spricht. Schauen wir aufs Personal. Bei den Leipzigern Gulaschi und Schlager natürlich weiterhin noch auf der Ausfallliste. Paulsen und Chimacon, die absolvieren zum Wochenstart nur individuelles Training. Da wissen wir noch nicht, ob da ernsthaft der Einsatz am Wochenende in Gefahr ist. Das gilt auch für Leimer und Forsberg, die beide mit einem Infekt aussetzen. Da wissen wir nichts Genaues. Also auch da machen wir mal ein Fragezeichen hinter fürs Wochenende. Nkunku wieder hin sollte in den Kader zurückkehren zum ersten Mal, der Franzose. Also da müsste es jetzt schon einen Rückschlag geben, damit er dann nicht auftaucht im Kader. Ich glaube noch nicht in der ersten Elf. Das wäre meine Einschätzung. Sehr wichtiger Sieg für Leipzig in Berlin. Jetzt hat man die Pole Position im Kampf um Platz 4. Im Moment sieht es danach aus, als wäre das der letzte Champions-League-Platz, der zu vergeben ist. Aber wer weiß, Union Berlin, vielleicht kommt da noch ein kleiner Einbruch, aber im Moment sieht es nicht so danach aus. Aber Leipzig so oder so mit einer guten Ausgangslage im Kampf um die Champions League. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Dani Olmo in der Startelf auftauchen wird. Wir haben es ja thematisiert, dass wenn er im Pokal von Beginn an spielt, er vermutlich dann in der Bundesliga erstmal als Joker kommt. Genauso war es. Jetzt rechne ich damit, dass Olmo gegen Augsburg von Beginn an aufläuft. Vielleicht macht er dann ein bisschen Jobsharing mit Nkunku, der kommt dann nach 65 Minuten rein oder so. Sowas in die Richtung könnte ich mir vorstellen. Könnte mir auch vorstellen, wenn das Spiel früh entschieden ist, dass Nkunku noch eine Woche Pause bekommt. Ja, also auch das halte ich nicht für unmöglich. Unklar, taktisch gesehen, Dreier- oder Viererkette. Daran hängt auch das Schicksal von André Silva. Für den wäre eigentlich nur Platz im System mit Viererkette. Da hat Rose jetzt zuletzt umgestellt. Und Chimacons Schicksal hängt im Prinzip auch daran. Ja, weil
ich glaube, es bleibt dabei, meine Meinung. Ich glaube, es bleibt bei der Dreierkette jetzt gerade, weil es funktioniert. Und ja, Chimacon wurde auch aus meiner Sicht mal Zeit, dass er wieder regelmäßiger spielt. Ja. Sehr guter Spieler. Und Silva, ja, da kommt eigentlich insgesamt
zu wenig.
Die ganze Zeit sehr wenig jetzt.
Genau.
Also er hat zeigt jetzt selten eben das, was man in Frankfurt von ihm gesehen hat.
Ja, und durch diese Systemumstellung hat er jetzt auch wirklich seinen Platz verloren. Ja. Wobei ich sagen würde, ich würde auch, ne, im Moment spielen sie dann mit Werner in vorderster Spitze, ich würde auch Werner mal auf die Bank setzen, aber das scheint irgendwie nicht so eine Option zu sein. Ja, vielleicht ist halt eine Club-Legende.
Vielleicht erst, wenn Nkunku wieder ganz fit ist, dann könnte das funktionieren.
Der Marco Reus von RB Leipzig, das ist Timo Werner, wenn man so will. Ansonsten umkämpft natürlich wie immer Linksverteidigerposition. Ich glaube, gegen Augsburg sehen wir Raum wegen seiner größeren Offensivstärke. Aber sicher ist das nicht. Ja, Halstenberg auch immer wieder macht er ihm den Platz da. Streitig, sollte Leimer nicht können, dann ist Kampel derjenige, der nachrücken würde, für meine Begriffe. Und das sind im Prinzip dann die die offenen Personalfragen bei den Leipzigern. Auf der anderen Seite bei Augsburg, Dimirovic, der fehlt noch eine Partie mit seiner roten Karte. Außerdem Strobel, Hahn, Dorsch, Yeboah verletzt. Berisha gegen Köln ausgefallen mit Sprunggelenksproblemen. Und da hat man durchaus auch gemerkt gegen den FC, der ist kaum zu ersetzen. Extrem wichtiger Spieler da vorne drin. Und wenn dann gleichzeitig auch noch Dimirovic ausfällt, dann ist es ein bisschen viel aus Augsburger Sicht. Und nach dieser Niederlage gegen den FC muss man sagen, bei Augsburg beginnt jetzt im Moment die Abstiegszone. 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, wo der im Moment doch recht formstarke VfB Stuttgart steht. Ja, das kann schnell weg sein. Also Augsburg ist auf jeden Fall einer der Clubs, der aufpassen muss, dass es nicht doch nochmal nach unten geht. Was die Startaufstellung angeht, da greift Udokai Bauer an. Also könnte ich mir vorstellen, dass der Wechsel jetzt, nachdem Udokai zuletzt das erste Mal wieder im Kader war, dass er jetzt von Beginn an ran darf. Auch Rhys Oxford ist wieder spielberechtigt, nachdem er sich ja in der zweiten Mannschaft eine rote Karte abgeholt hat. Ansonsten ist aber eigentlich das einzige Fragezeichen in der Startelf bedingt durch die Unklarheit wegen Berisha. Also sollte Berisha dann ausfallen, vermutlich wieder Jensen vorne oder auch Cardona bekommt wirklich mal die Gelegenheit von Beginn an. Ja, das sind so die zwei Optionen, sollte Berisha ausfallen. Bellio dürfte seinen Platz ziemlich sicher haben. Das ist die Situation bei den Augsburgern. Und dann kommen wir auch direkt mal zu meinen Spielerempfehlungen. Chimacan, wir haben es angesprochen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es bleibt bei der Dreierkette. Vielleicht hängt es auch immer ein bisschen vom Gegner ab, was Rose macht. Sollte es aber dabei bleiben, dann ist Chimacan auf jeden Fall sehr interessant. 2,57 Millionen ist sein Marktwert. 2 der letzten 3 Partien in der Startelf gestanden, dann eben in diesem System. 7 Punkte geholt in diesen beiden Partien, wo er begonnen hat. Das ist doch sehr ordentlich, kann man zu dem Preis reingehen. Dimirovic, 2,1 Millionen ist sein Marktwert. Der wird jetzt langsam steigen. Ihr müsst noch ein Spiel auf ihn verzichten, aber das ist das Spiel, was in Leipzig gespielt wird, wo ihr ihn vielleicht gar nicht unbedingt sowieso haben wollt. Er hat schon 71 Punkte gemacht in dieser Saison, trotz der roten Karte, die ordentlich ins Kontor gehauen hat. Also da könnt ihr auf jeden Fall reingehen. Und bei Udokai, wenn ihr darauf setzen wollt, dass er seinen Stammplatz ab jetzt wieder zurückbekommt, 1,37 ist, finde ich, auch noch ein Preis, zu dem man reingehen kann. Das wären so meine Kaufempfehlungen. Ich weiß nicht, ob du noch einen siehst, den du in dein Team holen willst.
Hab keinen zu ergänzen. Ich hatte mir auch sonst Chimacan aufgeschrieben, den du ja auch genannt hast. Den habe ich gerade ja schon gesagt. Verhalte ich viel von und ich glaube, es wäre sinnvoll, ihn öfter mal wieder aufzustellen aus Rose-Sicht.
Genau.
Ja, also, ja. Aber sonst habe ich keinen.
Vielleicht noch eine Ergänzung bei Dimirovic, also -6 Punkte. Ja, also 71 Punkte hat er schon und bei der roten Karte bei dem Spiel hat er -6 gemacht für euch. Also ansonsten Punkte da eigentlich ganz gut. Dann wollen wir auch noch tippen, Tim. Ich denke, es gibt eine klare Sache und Olmo wird groß aufspielen und Leipzig gewinnt mit 3:0.
Ja, also ich sage, etwas weniger groß wird aufgespielt. Es wird ein 2:0, aber ein Sieg wird es auf jeden Fall für Leipzig.
Ja, und für Augsburg wird es dann noch mal kribbelig hinten raus.
Ja,
so sieht es im Moment sein, aus.
Ja. Ne, wobei aber maximal Relegationsplatz, sag ich. Schalke und entweder Bochum oder Hertha
man sind. Man muss auch einfach sagen, wenn Berisha und Dimirovic beide wieder da sind, dann hat diese Mannschaft natürlich auch viel, viel mehr Qualität. Und dann könnten sie schon, dann geht es nämlich am Freitag, also das Spiel danach, spielen sie zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Ja, das ist natürlich dann ein ganz, ganz kribbeliges Spiel. Ne? Stuttgart ist auch das richtige Stichwort, Tim, denn das ist unsere nächste Partie. Der VfB Stuttgart empfängt Borussia Dortmund. Und die Dortmunder haben einen richtig guten Lauf gegen den VfB. 10 der letzten 12 Bundesligaspiele haben sie gewonnen. Zuletzt erstmals in diesem Duell 4 Bundesligasiege in Serie gegen die Schwaben. Das kann sich also sehen lassen. Der VfB kommt aber mit Rückenwind in diese Partie, denn mit dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß haben sie 2 Pflichtspiele in Serie gewonnen. Im DFB-Pokal 1:0 in Nürnberg und in der Bundesliga gab es ein 3:2 in Bochum. Das war übrigens der erste Bundesliga-Auswärtssieg seit 16 Monaten. Seit dem 11. Dezember 2021, da gab es ein 2:0 in Wolfsburg. Also so lange war das her, hat man lange schon nicht mehr gewonnen. Jetzt kann man sich schon fragen, was wäre erst gewesen, hätte man Sebastian Hoeneß einfach am Anfang der Länderspielpause geholt, ne? Da wären sie jetzt schon, wäre internationale Geschäft fast schon gesichert, ne? Aber naja, ja, gut.
Dann läuft das dann.
So ist das, ja. Kommen wir zu einer Dortmunder Personalie, ja. Rafael Guerreiro, 11 Torvorlagen, ist jetzt der beste Vorlagengeber der Liga. Hat er Kolo Muani hinter sich gelassen. Und im Jahr 2023 hat er nicht nur 9 Torvorlagen schon gegeben, sondern auch 2 Treffer erzielt, 11 Scorerpunkte in diesem Kalenderjahr. Damit ist er der ligaweite Topscorer nach der Winterpause. Also das ist schon durchaus beeindruckend.
Empfiehlt sich doch nochmal für einen neuen Vertrag.
Ja, so ist das. Man muss ihn vielleicht noch ein bisschen zappeln lassen, ne? Hat man ja so das Gefühl. Es ist der Leistung nicht abträglich. Was müssen wir denn sonst wissen vor diesem Spiel, Tim?
Ja, fangen wir mit den Stuttgartern an. Da gibt es Stand heute keinerlei Ausfälle. Das ist natürlich eine schöne Situation für Sebastian Hoeneß. Viele Änderungen sind aber sowieso nicht zu erwarten, nachdem man jetzt 2 Pflichtspiele in Folge gewonnen hat. Die eine Frage in der Startelf, die sich vielleicht im Mittelfeld stellt, ist Haraguchi oder Mio. Denn der Letztere hat es gerade gut gemacht in Bochum. Hat zwar einen Elfer verursacht, aber aus meiner Sicht war das gar kein Elfer. Deswegen insgesamt eigentlich ein gutes Spiel gemacht, auf jeden Fall bei diesem Sieg. Und ja, empfiehlt sich für weitere Einsätze, obwohl eigentlich sonst immer Haraguchi eher erste Wahl war.
Ja, war auf jeden Fall, in England würde man sagen, ein Soft-Penalty. Ne?
Ja.
Da stimme ich dir bei, wobei ich dann auch sagen muss, wenn der Schiri so entscheidet, dann finde ich es auch in dem Fall richtig, dass der Videoassistent dann nicht dann eingreift.
Keine klare Fehlentscheidung. Aber eigentlich einer, wo ich sage, den sollte man nicht geben.
Man sollte ihn nicht geben. Aber wenn du halt dann da anfängst, dann sind wir beim Videoassistenten in der Situation, in der wir jetzt sind.
Nee, ich meine eher, der Schiri sollte den erst gar nicht geben.
Der Schiri sollte ihn erst nicht geben, ja.
Ja.
Bin ich absolut bei dir.
Genau. Also ja, das wäre die einzige Frage in Stuttgart für mich. Beim BVB fehlt weiter Schlotterbeck. Der hat jetzt überraschenderweise doch schon wieder individuell trainiert. Aber es wird wohl noch ein bisschen dauern, bis er wieder spielen kann. Duranville auch noch keine Option. Heute gerade eben bei den Ruhrnachrichten gelesen, dass jetzt Süle heute das Training abbrechen musste mit muskulären Problemen und auch Can und Dahoud oder Süle hat gar nicht erst mittrainiert und Can und Dahoud mussten es abbrechen, da ist noch nicht ganz klar, was los ist. Das sorgt dann natürlich dafür, dass ein paar mehr Fragezeichen entstehen, denn eigentlich hatte ich erwartet, dass es nach dem Sieg gegen Union sehr wenig Änderungen geben würde. Moukoko hätte sich jetzt mal langsam empfohlen, um doch mal zu starten für Alea. Ja, Alea immer noch diese schwierige Sache. Ja, er ist schon wichtig, er zeigt aber auch nicht so viel und weiterhin mache ich ihm da keinen Vorwurf. Es ist nach so einer langen Erkrankung natürlich auch schwierig, wieder der Alte zu werden. Aber ja, vielleicht wäre jetzt mal das ein Spiel, wo man ihn mal wieder von der Bank bringt und guckt, ob Moukoko von Beginn an was zeigen kann.
Ja, Alea hat halt so ein bisschen das Problem, Tim.
Wenn du vorm Tor stehst, musst du ihn einfach reinschießen. Wenn du nicht reinschießt, bist du scheiße. Punkt.
Ja, muss halt gegen Union das 2-0 machen, ne?
Ja, als Mittelstürmer. Das stimmt. Die Chance war da, ja. Ja, ansonsten Reus wäre natürlich auch als Kapitän Startelf-Kandidat. Ich sehe ihn trotzdem jetzt im Moment eher erneut auf der Bank. Wolf könnte zurückkehren, der hat seinen Infekt überwunden. Allerdings haben mir sowohl Rias als auch Guerreiro sowieso beide gegen Union sehr, sehr gut gefallen. Deswegen, ja, vielleicht kommt er auch erstmal nur von der Bank. Ansonsten wäre dann Rias der als erster auf die Bank müsste, wenn Wolf wieder reinkommt.
Eine Frage habe ich noch. Mhm. Sollte jetzt Süle ausfallen?
Ja, oder, das ist jetzt, genau.
Okay,
Wollte ich jetzt reden, genau, weil das sind die, das sind nämlich die großen Fragen, die sich dann stellen, weil da jetzt mehrere Spieler dann jetzt fraglich sind, die sich gegenseitig bedingen. Also wenn Süle jetzt tatsächlich ausfällt, dann müsste eigentlich normalerweise Can eine Position nach hinten rücken, neben Hummels, weil man sonst nur noch einen weiteren gelernten Innenverteidiger hat, das ist Soumaila Koulibaly, der hat aber bisher noch gar kein Bundesligaspiel gemacht, der spielt sonst zweite Mannschaft oder mal U19. Ich denke nicht, dass Terzic ihn jetzt reinwirft, sondern normalerweise müsste dann Can nach hinten rücken, obwohl er auf der 6 gerade so stark ist. Wenn jetzt aber auch Can nicht zur Verfügung stünde, dann wird es langsam haarig mit den Positionen. Klar, vor der Abwehr könnte, wenn Can und Dahoud ausfallen, immer noch Özcan spielen. Aber die Innenverteidigung, wer rückt dann neben Hummels? Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Ich weiß nicht, wer es am ehesten könnte. Vielleicht noch, wenn man nicht Koulibaly aufstellen könnte, dann vielleicht noch Thomas Meunier, den man irgendwie da positionsfremd hinstellen könnte. Aber ja,
ich optimal ist es nicht. Ich würde eher fast auf Riasson tippen. Und Riasson
Innenverteidiger. Ja. Puh. Riasson Innenverteidiger finde ich schwieriger, glaube ich.
Ja. Ja, würdest du Meunier eher dahin stellen?
Ich glaube ja. Ich glaube, das traue ich ihm eher zu.
Warum nicht Haller? Ja. Er ist groß genug, ja. Ist er ja. Naja, ja. Und bei Süle, ja, unabhängig davon, ob er verletzt ist oder nicht, man muss im Moment ein bisschen die Qualitätsfrage bei ihm stellen. Ich fand ihn unglaublich schlecht gegen Union.
Ja, definitiv, ja.
Und wenn ich diese Fotos sehe, ne, ja, dann ist er wieder so in dem Süle gegen Berg-Bereich unterwegs. Er wirkt nicht fit, er wirkt wahnsinnig hüftsteif und halt, wenn man sich dieses Tor von Union anschiebt, dann macht er irgendwie zwei Meter nach vorne und dann sagt er so, ich habe jetzt einmal halbherzig versucht, hier einen Kopfball zu gewinnen, das ist mir nicht gelungen, dann bleibe ich aber einfach mal hier stehen und gucke, was dann passiert. Ja, also das war wirklich
das war schlecht. Ich glaube trotzdem,
wilde Situation.
Ich glaube, das ist aber, wenn er fit ist, wenn er und Hummels fit sind, dann würden die jetzt einfach jedes Spiel spielen. Ich glaube, da würde Terzic nichts anderes probieren. Ich glaube, er würde Can normalerweise nicht von der Position wegziehen, auf der er jetzt gerade so gut ist. Deswegen hat man, solange Schlotterbeck nicht da ist, jetzt einfach keine andere Möglichkeit, wenn man eben nicht den Youngster reinschmeißen will, einfach mal so aus dem Nichts. Und ach ja, wegen Riasson und Meunier ist vielleicht auch bei mir jetzt im Kopf eher die Körpergröße, ne? Das, ähnlich wie bei Jan Sommer. Riasson ist auch eher, ist mit 1,83 im Vergleich zu 1,91 von Meunier dann jetzt anders gebaut. Da hätte ich gedacht, okay, dann packt man eher den größeren, kopfballstärkeren ins Zentrum, wenn es sein muss. Also das wäre so für mich die Notlösung.
Ist nicht eigentlich die Schwäche von Meunier die Rückwärtsbewegung?
Es gibt so viele Schwächen.
Nein, aber das ist so, ne?
Ja, es ist auf jeden Fall alles keine gute Wahl. Ja. Also fände ich bei allem, aber, was man da jetzt machen müsste, nicht gut.
Andere Frage. Sagt dir der Name Fabio Cannavaro was?
Ja.
Tim, weißt du, wie groß er ist? Ich habe es gerade mal gegoogelt. Ja. 1,76 Meter.
Ja.
Ja? Der ist, glaube ich, Weltfußballer geworden einmal, 2006.
Ja,
und
stimmt.
Galt auch als enorm kopfballstark. Also 1,83 ist doch okay für einen Innenverteidiger. Also
der Jan Sommer da.
Ja, nein, aber Hummels ist so ein langer Driss, da muss der halt die Kopfballduelle machen.
Möglichkeit wäre es auch.
Also ja, vielleicht finden wir es raus, mal sehen.
Ja, also mal schauen.
Also mit dem kann jetzt ich ja mir alles da noch einfach... Da ist er zu schön geistig für mich da
wir wissen Zentrum ja jetzt aber im Moment noch gar nicht, warum Can Dahoud das Training abgebrochen haben und wie schwer die muskulären Probleme sind. Vielleicht ergibt sich das bis zum Wochenende auch alles wieder in Ordnung und die spielen alle. Also Dahoud nicht, er sitzt dann auf der Bank, aber Can und Süle, vielleicht sind die ja doch wieder dabei. Das werden wir dann in den nächsten Tagen sehen, wie problematisch das ist.
Ja. Also wir drücken auf jeden Fall die Daumen, sage ich jetzt mal, dass wir die Lösung dieses Problems nicht erfahren. Das wäre nicht gut für den VfB. Für den BVB. Für den VfB wäre es vermutlich ganz gut.
Für den VfB wäre es ganz gut, ja. Kommen wir mal noch zu den Spielerempfehlungen.
Machen wir das.
Ich habe ihn schon genannt, Mio für 1,48. Der könnte sich jetzt in die Startelf gespielt haben, hat auch durchaus Potenzial. Wäre jemand, den ich bei Stuttgart am ehesten empfehlen würde. Auf Dortmunder Seite, ja, Moukoko. Die ganze Zeit musste man immer sagen, jetzt bloß verkaufen, aber jetzt könnte der Moment sein, wo man sagt, okay, 6 Millionen ist natürlich schon eine Nummer, 6,1, könnte sich jetzt aber den Platz im Sturmzentrum erobern. Terzic ist jemand, der, glaube ich, einen guten Umgang mit ihm hat, der ihn gut den Rücken stärkt, wenn man gesehen hat, wie er Terzic auch in den Arm gefallen ist nach dem Unionsspiel. Ich habe den Eindruck, der lernt ganz gut vom Trainer und das Tor könnte ihn jetzt weiter beflügeln, deswegen ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt einzusteigen. Donny Malen würde ich auch noch nennen, ist natürlich recht teuer mit 9,46, hat aber jetzt erstmals 3 Spiele in Folge getroffen, dabei 10 Punkte pro Spiel gemacht. Es ist die Frage, ist das jetzt sein endgültiger Durchbruch? Vielleicht ist es ja bei ihm jetzt auch soweit wie bei Adeyemi, es hat lang gedauert, aber irgendwann kommt dann der Moment. Und ja, es ist bei beiden auf jeden Fall so, dass sie jetzt da gut spielen, wo man sie ja schon länger gern sehen wollte, nämlich mal auf der rechten Seite, Adeyemi auf der linken Seite. Zu Saisonbeginn waren die beiden immer umgekehrt aufgestellt und da ist beiden wenig gelungen. Jetzt in der Formation scheint es ganz gut zu funktionieren. Deswegen, ja, vielleicht ist beim Malen tatsächlich der Knoten geplatzt und er ist jetzt regelmäßig richtig gut. Mhm. Mein Tipp ist, klappt. Dortmund gewinnt auch in diesem Spiel knapp, aber mit 2-1.
Ja, ich glaube, Dortmund hat defensiv ein paar Problemchen, aber das können sie ausgleichen, weil es vorne klickert und es gibt einen 3-2-Sieg. Ja? Und dann muss ich dich nochmal loben, Tim, du bist ja quasi der Karol-Ersatz. Ja, und das glaube ich das erste Mal, dass du Moukoko empfohlen hast.
Ja, dass ich jetzt Moukoko empfohlen
habe. Das ist schon gut.
Karol, sehr wenn gut. das hört, er wird stolz sein, mit
Sicherheit. Sehr gut. Ja, nächste Partie, der erste FC Köln empfängt den ersten FSV Mainz 05. Für den FC natürlich ein ganz wichtiger Sieg in Augsburg. Das war das Ende einer Serie von zuvor 6 sieglosen Bundesligaspielen. Und in der Tabelle hat man den FCA damit überholt und auch gleichzeitig dafür gesorgt, dass man jetzt in diesem direkten Abstiegsgekungel nicht mehr mit drin ist. Also ich sag mal so, ein Dreier für den FC, da hätten wir 34 Punkte. Das kann schon gut sein, dass das reicht in diesem Jahr, um direkt drin zu bleiben. Also ich glaube, vermutlich schlechter als die Relegation könnte es gar nicht mehr laufen, selbst wenn wir mal alles verlieren. Wäre so meine These mit 31 Punkten, aber ein Sieg auf jeden Fall, das würde vermutlich alle Zweifel begleichen. War übrigens auch der erste Auswärtssieg des FC seit 7 Monaten. Also da hat es auch ein bisschen gedauert. Wird jetzt aber nicht so einfach gegen Mainz, denn die sind seit 8 Bundesligaspielen ungeschlagen. 5 Siege, 3 Remis, das ist eine richtig starke Serie. In der Rückrunde die Mainzer jetzt aus 10 Partien mit 21 Punkten. Das ist Platz 3 in der Rückrundentabelle. Nur Dortmund und Bayern haben mehr Punkte geholt in der Rückrunde als der FSV. Also das ist richtig, richtig gut. In Köln ist die Bilanz aber mäßig, denn da hat man nur 1 von 11 Bundesligaspielen gewinnen können. 5-mal verloren, 5 unentschieden, also das spricht für den FC. Den Sieg gab es am 11. April 2021, also ziemlich genau vor 2 Jahren. Da gab es ein 3-2, spektakuläres Spiel. Schauen wir auf die Personalien, was auch für die Mainzer ein bisschen sprechen könnte. Elyeskiri, ja, der überragende Kölner, gelb gesperrt. Das ist auf jeden Fall ein herber Verlust für den FC. Außerdem Uth und Dietz, die Langzeitverletzten, nicht mit dabei. Sebastian Andersson, der könnte sein Kader-Comeback geben, aber wir haben uns hier schon skeptisch geäußert, ob er jetzt wirklich derjenige ist, der da die Sturmprobleme lösen kann beim FC. Ich sag mal nein. Ich habe auch schon thematisiert, für mich ist das quasi der erste Matchball zum Klassenerhalt jetzt für den FC. Das muss man ohne Skiri angehen. Das ist natürlich schlecht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Ljubicic dafür reinkommt. Der kam in Augsburg auch schon zur Pause, hat das dann gut gemacht, hat das 3-1 vorbereitet. Also das kann sich sehen lassen. Florian Kainz, der hat erneut auf der 10 gespielt. Das hat er richtig gut gemacht und 2 sogenannte Hockey-Assists gegeben. Also hat bei 2 Toren, beim ersten und beim dritten, hat er jeweils den vorletzten Pass gespielt. Sofascore ignoriert das offensichtlich einfach. Ja, da hat er auch, wie schon zuvor, kein gutes Ergebnis eingefahren. Ich sag mal, er hat jetzt 2 Spiele auf dieser Position gespielt, das hat beides nicht so richtig gut funktioniert. Wenn das jetzt gegen Mainz wieder der Fall ist, dann, sage ich mal, ist langsam Zeit, in Panik auszubrechen bei Florian Kainz, der schon 111 Punkte hat in dieser Saison. Aber seit er eben jetzt 2-mal im Zentrum statt auf dem Flügel gespielt hat, hat das nicht mehr so gut funktioniert mit dem Sofascore. Wäre dann schon fast jemand für unsere Rubrik, weil er nämlich leistungsmäßig da eigentlich überzeugt hat. Ja, aber es fehlt ihm die Effizienz. Gut, könnte natürlich jetzt sein, dass das gegen Mainz klappt. Generell erwarte ich nach dem Sieg in Augsburg nicht viele Umstellungen. Ljubicic für Skiri rein und fertig ist die Laube. Ja, das wäre mein Tipp. Vielleicht, ich meine, Davy Selke, aber Tickets macht halt auch nichts. Mein Tipp ist, dass Selke vorne drin bleibt, aber so sieht's aus. Kommen wir auf die Mainzer Seite, da fehlt nur Johnny Burkhardt, ansonsten alle Mann an Bord, volle Kapelle also für Bo Svensson. Das Spiel gegen Werder, natürlich die Mainzer dann in dem Fall auch ein bisschen Fluch der guten Tat, waren dann favorisiert, dass man jetzt sagt, ja, für Bremen war das eigentlich okay, dass lange Zeit sehr, sehr wenig passiert ist. Für Mainz, da hat man so ein bisschen mehr erwartet, sah dann hinten raus trotzdem zweimal wieder sichere Sieger aus und hat das dann aus der Hand gegeben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, solche Szenen wie beim 2:2, dass dann Füllkrug auf einmal komplett blank im 16er auftaucht, wenn du noch ungefähr 30 Sekunden dieses Ergebnis halten musst, gibt mir ein Rätsel auf, wie sowas passieren kann beim professionellen Fußballmannschaft. Ja, also klar, Weiser, ja, macht das sehr gut und lässt den Ball da durch, aber ja, also wie kann das sein, dass niemand irgendwie bei Füllkrug mitgeht? Ich meine, der hätte in dieser Saison schon ab und zu mal ein Tor gemacht, ne? Aber okay. Ich
kann mich nicht an eins erinnern.
Was ich übrigens ganz interessant war, war Bo Svensson, der nachher im Interview sagt, ja, wir haben die beiden Gegentore, haben wir so hergeschenkt. Wo ich immer denke, das ist ja klassische, die Tore vom Gegner sind immer geschenkt, ne? Die eigenen Tore, das war einfach nicht zu verhindern. Und wenn du dir anguckst, dass beide Mainzer Tore so Murmeltore sind, wo der Ball erstmal ein paar Mal durch den 16er flippert, bis er irgendeinem Mainzer da vorne vor die Füße fällt, dann verstehe ich nicht. Also das ist irgendwie immer eine komische Analyse. Ja, natürlich waren bei beiden, also ich fand jetzt auch das erste Bremer Tor ist halt, Weiser wird freigespielt, Flanke kommt rein, Stay macht den Kopfball, das ist ja ein sauber rausgespieltes Tor, das einzige in dieser Partie, was relativ sauber rausgespielt war. Aber okay. Ne? So ist es. Weiser bekommt natürlich diesen Assist nicht, auch wenn wir jetzt gerade gar nicht bei Werder sind, das vielleicht nur mal, weil wir dieses Tor erwähnt haben, ja, weil da Hansch Olsen noch leicht mit dem Kopf dran ist, kriegt Weiser keine Vorlage, aber Christian Günther, der den Ball stoppt beim Freischuss von Vincenzo Grifo letzte Woche, ist natürlich ein astreiner Assist. So sind da eben die Regelungen. Naja, es ist schwierig, das ohne subjektive Einstellung so hinzubekommen, dass es anders läuft. Ne? Ja. So ist es einfach. Naja, so viel eigentlich zu den Mainzern, zumindest was die Situation angeht, was die Startelf angeht, also Onisivo, der wäre jetzt bereit, denke ich, wenn es jetzt keinen Rückschlag gibt mit seinen Knieproblemen. Stach oder Ingwertsen müssten dann weichen. Könnt mir gut vorstellen, dass er kommt beim FC, weil im letzten Spiel hat einfach so ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt. Bis Lee kam, der hat das richtig gut gemacht nach Einwechslung gegen Bremen. Auch er ist jemand, der in die Startelf rutschen könnte. Beispielsweise für Dominic Kohr wäre dann eine etwas offensivere Ausrichtung. Ansonsten steht das Team der Mainzer. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Dejan Ljubicic habe ich schon ein paar Mal erwähnt. 2,53 Millionen ist sein Marktwert, kam zur Pause in Augsburg, das habe ich schon gesagt. 3 Punkte hat er geholt, natürlich auch dank seines guten Assists. Ihn könnte ich mir vorstellen und ich glaube, dass er vor allen Dingen punktemäßig auch profitieren würde, wenn er ein bisschen in defensiverer Rolle spielt. Ich glaube, für einen Sofascore ist das bei ihm vielleicht sogar besser. Ein anderer Kölner, den ich hier auf dem Zettel habe, das ist Kingsley Schindler. 650.000 ist nur sein Marktwert. 5 Punkte gemacht in Augsburg, das ist ziemlich gut. Und er scheint sich da jetzt festgespielt zu haben auf dem rechten Flügel. Hält Thiemann beispielsweise noch auf Distanz. In der zweiten Halbzeit hat er dann sogar Rechtsverteidiger gespielt, weil Benno Schmitz, der nicht seinen besten Tag hatte in Augsburg, zur Pause runter ist. Also auch da hat er noch eine weitere Möglichkeit, im Team zu bleiben. Wenn Schmitz da einfach im Moment ein Formtief hat, vielleicht nicht genug Schlaf bekommt, ne? Ist ja vor kurzem Vater geworden und so. Also sowas sind ja auch immer Situationen, da stecken wir nicht drin, da kennen wir die Details nicht, aber er fiel leistungsmäßig ab in Augsburg. Das war auf jeden Fall zu sehen. Auf der Mainzer Seite Alexander Hack, ja, unser Comunio-Liebling, steht jetzt mittlerweile bei 240.000. Mir ist schon klar, dass er keine Chance auf den Stammplatz hat, solange es keine Sperren und Verletzungen gibt. Aber das ist immer eine Möglichkeit bei Hack, bei dem wir wissen, dass er sensationell punktet, wenn er denn auf dem Platz steht. Für 240.000 würde ich bei mir auf die Bank setzen. Ja? Also das täte mir nicht weh und einfach dann drauf spekulieren. Vielleicht kriegt er noch ein, zwei Einsätze aus oben genannten Gründen. Ja? Also dann, warum nicht reingehen? Jemand anders, da müsst ihr mehr hinlegen, das ist Karim Onisivo, 5,02 Millionen, Frage ist, ist das jetzt der Zeitpunkt, wo er wieder reinkommt in die Mannschaft? Ich glaube schon, hat schon 100 Punkte gemacht in dieser Saison. Das ist ein guter Preis für ihn, wenn er denn wieder von Beginn an ran darf. Ja, und das, glaube ich, dürfte der Fall sein in Köln. Insgesamt glaube ich, dass es am Ende ein 1:1 gibt, mit dem vermutlich der FC fast besser leben kann als die Mainzer. Wenn sie denn noch Richtung Europa wollen, könnte das zu wenig sein. Was denkst du?
Ich sage, es fallen noch 2 Tore mehr, aber ich sage auch unentschieden 2:2.
Okay, dann kommen wir zum Topspiel schon. Eintracht Frankfurt empfängt Borussia Mönchengladbach. Nur 4 Samstagsspiele, wenn ihr mitgezählt habt, dafür wieder 3 am Sonntag. So ist da die Aufteilung. Jetzt also Frankfurt gegen Gladbach das Topspiel. Die Eintracht erstmals seit 6 Monaten nicht mehr unter den Top 6 in der Tabelle. 2 Punkte Rückstand jetzt nur auf Platz 6. Das ist natürlich noch nicht die Welt, aber der Trend ist schon besorgniserregend in der Bundesliga bei der Eintracht. Seit 6 Bundesligaspielen sieglos, 3 Remis, 3 Niederlagen. Damit so lange wie nie zuvor in dieser Bundesliga-Saison. Also Europa über die Bundesliga wackelt. Im Pokal ist man ja noch vertreten. Auswärts in Stuttgart erscheint jetzt aber auch nicht als die, also ist kein Freilos, ne? Aber da scheint sich irgendwie die Eintracht besser zu motivieren als in der Bundesliga.
Ja, das ist für, ich glaube, für Frankfurt ist der Pokal der einfachere Weg nach Europa einfach. Ja. Reine Pokalmannschaft.
Ja, absolut. Gladbach hat mal wieder gewonnen. 2:0 gegen Wolfsburg, zuvor auch 5 Partien sieglos gewesen. 2 Bundesligasieger in Folge gab es für Gladbach unter Daniel Farke noch gar nicht. Auch eine interessante Bilanz, die hätte man zu Saisonbeginn sicherlich so nicht erwartet. Zuletzt lief es gut für die Eintracht gegen Gladbach. Letzten 3 Bundesligaspiele gegen die Fohlen 7 Punkte geholt. Und historisch gesehen hat Frankfurt in der Bundesliga nur gegen Werder häufiger gewonnen als gegen Gladbach. 38 Siege gegen Bremen, 36 gegen die Gladbacher. Und dann kommt noch dazu, dass die Borussia saisonübergreifend nur eines der letzten 15 Bundesliga-Auswärtsspiele gewonnen hat. Am 18. Spieltag in dieser Saison gab es ein 4:1 bei der TSG Hoffenheim. Ansonsten häufig harmlos auf fremden Plätzen. Bring uns mal ansonsten auf Stand, was wir wissen müssen zu dieser Partie.
Ja, wir müssen erstmal wissen, Mario Götze ist gelb gesperrt, zum ersten Mal überhaupt in der Bundesliga. Ganz neue Erfahrung für ihn. Auch die Herren Smolcic und Lindström sind noch nicht wieder mit dabei bei Frankfurt. Ja, ist die Frage, wer Götze-Sperre macht einen Platz frei, den sollte dann wahrscheinlich Kamada bekommen, nehme ich an. Der hat zuletzt öfter draußen gesessen, war ja nicht ganz so überzeugend, aber jetzt hat er die Gelegenheit, sich mal wieder zu zeigen. In der Abwehr wäre es auch eine Möglichkeit, dass Tuta wieder reinkommt für Jakic oder Hasebe. Und auf rechts stellt sich auch die Frage, bleibt Butter drin oder kommt mal Knauf, der eingewechselt wurde, oder ist jetzt auch wieder für Dina Ebimbe vielleicht endlich die Zeit gekommen, nachdem er ja vor seiner Verletzung lange dort der Stammspieler war.
Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Eine Sache noch zu Jakic, ihn fand ich halt komplett unterirdisch in Leverkusen. Also er sieht beim ersten und beim dritten Tor sieht er einfach sehr, sehr schlecht aus.
Ja, dann, ja, dann bietet er sich als erster Kandidat an.
Wobei ich halt auch da, ne, das ist eine Sache, ich habe nicht das Spiel, vielleicht hat er auch die restlichen 90 Minuten komplett überragend gespielt. Ich glaube es nicht, aber ich habe das Spiel nicht in voller Länge gesehen, aber das ist schon augenfällig, dass er bei beiden Toren auf jeden Fall seine Aktien drin hat.
Ja, ja genau, das wäre meine Ausführungen zu Frankfurt, zu Gladbach. Janschke und Borges Sanchez sind da noch die Ausfälle. Dort kehrt Manu Kone nach Gelbsperre zurück. Das heißt, ja, da könnten mehrere auf die Bank gehen für ihn. Am ehesten wahrscheinlich Stindl oder Player. Dann wird mir eine Umstellung im Mittelfeld. Neuhaus dafür nach vorne wäre wohl die Variante. Hinten rechts könnte auch mal wieder Leiner für Skelly reinkommen. Keiner von beiden hat wirklich so richtig überzeugt in dieser Saison. Deswegen wechseln die auch zwischendurch sich mal ab. Jetzt könnte wieder Leiner dran sein. Womöglich. Schauen wir mal. Dann wäre er auch eine Kaufempfehlung für 510 Leiner. Wenn man jetzt glaubt, dass er reinrückt, dann hätte man einen günstigen Stammspieler, der allerdings bisher eher grottig punktet. Also ne, müsste man dann schon darauf hoffen, dass sich da jetzt noch was tut in der Endphase. Aber bei Gladbach, Gladbach ist ja so eine Wundertüte in dieser Saison. Wen man bei Gladbach aber auf jeden Fall empfehlen kann, ist ein Gumu, der jetzt endlich den Bann gebrochen hat und für 820.000 dann extrem billig ist. Da sollte man auf jeden Fall zuschlagen, wenn man die Möglichkeit hat, ihn jetzt zu kaufen. Vielleicht ist das jetzt auch bei ihm der Durchbruch und er macht mehr Tore. Wer ein bisschen mehr Geld ausgeben will, Thuram hat jetzt auch endlich den Bann gebrochen. Zuletzt in den letzten drei Spielen 5,33 Punkte pro Spiel. Kostet natürlich auch über 10 Millionen, aber könnte jetzt wieder eine etwas sichere Bank sein. Und auf Frankfurter Seite, ja, haben wir auch schon öfter mal genannt, Dina Ebimbe. Marktwert steigt, bei 3,5 liegt er jetzt. Wenn er jetzt aber bald wieder Stammspieler sein sollte, dann auch sicherlich jemand, den man sich noch für die Endphase gut reinholen kann. Und wer dran glaubt, dass Kamada jetzt die Chance nutzt und wieder zu Form findet, dann ist er für 6 Millionen sogar ziemlich billig. Der war auch schon mal fast doppelt so teuer. Deswegen, ja, wer an Kamada glaubt, ich halte ja grundsätzlich viel von ihm und finde es schade, dass die Gerüchte ja jetzt sagen, er landet doch nicht in Dortmund. Ja, also wer an ihn glaubt, der könnte für 6 Millionen durchaus zuschlagen.
Ja, absolut. Ja. Frage für mich ist, ob irgendwie dieser ja, gesunkene Status von Kamada etwas damit zu tun hat, dass er quasi gesagt hat, er bleibt nicht in Frankfurt. Ob möglich, da irgendwie ja, ein bisschen, irgendein Tischtuch zumindest mal eingeknickt ist.
Ja. Oder es ist dann so eine Kopfsache, dass man dann schon weiß, man geht, man hat ja den Eindruck manchmal zum Beispiel jetzt als Dortmunder auch bei Bellingham, dass da das auch ein bisschen damit zu tun haben könnte, dass er für sich schon entschieden hat, er geht, aber in Dortmund ist es halt so, da kann man Bellingham selten draußen lassen, der ist zu wichtig, Kamada hingegen, ja gut, eigentlich auch wichtig, aber da gibt es noch ein, zwei Optionen, ja, deswegen ein ähnlicher Fall vielleicht auch, dass da im Kopf schon so ein bisschen man sich auf die neue Aufgabe einstellt.
Ja. Möglich auf jeden Fall.
Mein Tipp für das Spiel ist ein 2-1 für Frankfurt. Du hast gesagt, Gladbach gewinnt nie zweimal in Folge, deswegen ist jetzt der Punkt, an dem sie wieder verlieren.
Ja, ich sage auch, Gladbach gewinnt nicht zweimal in Folge, aber sie punkten zweimal in Folge, denn es gibt ein 2-2. Okay. Frankfurt ist einfach ein bisschen luschig in der Bundesliga.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist, man weiß nicht warum, man kann es sich nicht wirklich erklären, aber dann gibt es wieder nur einen Punkt.
Ja.
Aber Pokalsieg habe ich ja letzte Woche schon angesagt, dass das kommt.
Für Frankfurt, ja.
Für Frankfurt, ja.
Ja, ich traue es auch, also, ja, gut, man traut es eigentlich fast allen zu, ja, aber, ja, aber ich oftmals beflügelt ja so eine Erfahrung wie aus dem letzten Jahr. Ich glaube, dass Freiburg vielleicht mit dem, dass sie so nah dran waren, dass sie es in diesem Jahr dann packen. Ist ja, in Leipzig ist das ja genauso geglückt, nachdem sie vorher im Finale gescheitert sind, dann doch zu gewinnen. Also, ja, oder Frankfurt hat das auch schon erlebt, auch erst ein Finale verloren, danach dann doch den Pokal geholt. Also, das könnte ich mir bei Freiburg dann dieses Jahr vorstellen.
Ja, das ist auch eine perfekte Überleitung, Tim, denn Freiburg ist die erste Mannschaft, über die wir jetzt sprechen wollen, zumindest die erste Partie, denn wenn wir reingehen in den Sonntag, wäre da gegen Freiburg und wäre natürlich schön, wenn Freiburg es wieder ins Finale schafft, denn das würde ja heißen, dass Leipzig nicht zum dritten Mal in Serie im DFB-Pokal-Finale steht. Also da drücken wir auf jeden Fall dem Sportclub die Daumen, das kann man, glaube ich, so völlig unparteiisch, wie wir sind, hier auch mal klar sagen, wenn wir jetzt auf die Partie in Bremen schauen, Werder mittlerweile seit 5 Bundesligaspielen sieglos, 2 Remis, 3 Niederlagen, waren viele knappe Dinger dabei, unter anderem auch Niederlagen gegen Dortmund und Leverkusen, die halt wirklich gut drauf sind. Was da ein bisschen rausfällt, ist die Niederlage in Augsburg. Ansonsten glaube ich noch nicht große Grund zur Nervosität, auch wenn das die längste Sieglosserie unter Ole Werner ist. Sie haben jetzt nach 27 Spieltagen schon mehr Punkte auf dem Konto als in der kompletten Abstiegssaison. Damals waren es am Ende 31, jetzt hat man schon 32, stand in der kompletten Saison nie schlechter da als Platz 11. Und der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt immer noch 9 Punkte. Also es sieht gut aus, ähnlich wie beim FC, ähnliche Ausgangslage, ein Dreier und man ist durch, aus Bremer Sicht. So würde ich das einschätzen. Und jetzt kommt der Sportclub, der zuletzt erstmals seit November 2021 wieder in 3 Bundesligaspielen in Serie sieglos geblieben ist. 2 Unentschieden, 1 Niederlage und insgesamt die Freiburger nur 1 der letzten 6 Bundesliga-Partien für sich entscheiden können. Also diesen Trend, den wir auch schon mal angedeutet haben, dass man so das Gefühl hat, so ganz so leicht wie über weite Strecken der Hinrunde fällt es im Freiburger nicht mehr. Der spiegelt sich jetzt auch langsam in den Ergebnissen wieder. Wenn, wo Freiburg aber vor allen Dingen glänzt, das ist in den Partien gegen die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. Da haben sie noch kein Spiel verloren. 10 Siege, 5 Unentschieden. Die Bilanz gegen die Teams auf den Plätzen 10 bis 18, wohingegen die Bilanz gegen die Teams auf den Plätzen 1 bis 9 deutlich negativ ist. 3 Siege, 3 Remis, 6 Niederlagen. Und seit Christian Streich Trainer ist bei den Freiburgern, da fährt man auch äußerst gerne ins Weserstadion. Nur 1 der 8 Bundesliga-Auswärtsspiele hat man dort verloren. Allerdings auch nur 2 gewonnen, also 5 Unentschieden. Das ist das Standardergebnis in Bremen zwischen Werder und dem Sportclub. Schauen wir aufs Personal bei den Bremern. Agu, der wird ausfallen. Pieper, der gefehlt hat in Mainz. Wir haben also keine Auflösung bekommen, ob er eventuell Stark in der Dreierkette ersetzt hätte, denn er ist ausgefallen mit Sprunggelenksproblemen, ist ebenso fraglich noch für dieses Wochenende, was mich zu der Vermutung führt, dass auch erstmal die Dreierkette so bleibt, wie sie in Mainz war, denn das war über weite Strecken eigentlich sehr ordentlich. Offensiv hat die Durchschlagskraft gefehlt, dann gab es aber eigentlich eine klassische Werder-Situation, wo Füllkrug einen Kopfball hatte aus 8 Metern, der wird vielleicht in der einen oder anderen Zusammenfassung gar nicht zu sehen sein. Normalerweise macht er den. Ja, dann hätte man da 1-0 in Führung gehen können. Wäre jetzt nicht, dass man sagt, das wäre jetzt zwingend verdient gewesen, aber ich sag mal so, aus Bremer Sicht, das ist eigentlich ein Ding, der sonst drin ist. Man hat eine tolle Moral gezeigt. Es ist schon bitter und das hat auch Marco Friedl, der Kapitän, nachher so gesagt. Ja, man verteidigt eigentlich gut und trotzdem schluckt man wieder 2 Gegentore. Das große Problem, dass es hinten zu oft klingelt, das war dann in Mainz eben auch der Fall. Weiser mit 2 sensationellen Nicht-Assists, habe ich ja schon angesprochen, also richtig gut nach vorne. 2 Änderungen sind für mich vorstellbar, Gruev für Groß, das halte ich für durchaus wahrscheinlich, weil Gruev auch beteiligt war in der Entstehung auf jeden Fall des 2. Treffers. Pieper für Stark halte ich eher für unwahrscheinlich, aber ist auch nicht unmöglich. Maximilian Philipp, ja, das ist ein König ohne Reich, wenn man so will. Letzten 2 Spiele, wenn er reinkam, hat er richtig gut gespielt, aber es ist einfach kein Platz da für ihn. Also ich wüsste jetzt nicht, wen er da, klar könnte er theoretisch auf der 8 beginnen für Bittencourt. Vielleicht sehen wir das irgendwann mal. Also ich will das nicht ausschließen, aber im Moment, auch wenn er wirklich die Sache gut macht, wenn er reinkommt, zumindest eben die letzten 2 Partien, es fehlt im Moment da der Platz. Und was ich mich frage, ob wir irgendwann vielleicht, wenn der Klassenerhalt geschafft ist, auch mal Buchanan auf der linken Seite von Beginn an sehen. Der kam jetzt mal relativ früh für Jung in Mainz, für seine Verhältnisse. Warum nicht? Also ein Wechsel, den man vielleicht in der Zukunft vorhat, dann auch mal das Ganze so zu gestalten. Also nach 62 Minuten kam er rein in Mainz. Das ist viel Spielzeit für Buchanan. Sofascore-mäßig hat sich das nicht ausgezahlt. Also das ist jetzt nichts, wo er jetzt unbedingt handeln muss. Das nur mal so für den Hinterkopf finde ich ganz interessant. Auf der anderen Seite bei den Freiburgern Schree und Gulde, die werden beide ausfallen. Gulde, der musste verletzt raus gegen die Bayern, hat sich ein Muskelfaserriss zugezogen. Da ist jetzt die Meldung, dass er mindestens in Bremen fehlen wird. Ansonsten alle an Bord, heißt auch Philipp Lienhardt, der noch auf der Bank saß gegen die Bayern. Der kam dann rein gegen Gulde, das ist jetzt der Wechsel, den wir von Anfang an sehen werden. Rechtsverteidigerposition ist ein enges Rennen zwischen Kübler und Sildilia. Das ist aber eigentlich die einzige offene Frage bei der Startaufstellung, wenn sich jetzt gesundheitlich nicht noch irgendwas verschiebt. 0-1 gegen die Bayern kann natürlich passieren insgesamt, aber ich habe schon angesprochen, so ein bisschen das Gefühl, dass der Sprit so ein bisschen ausgeht. 6 Punkte Vorsprung hat man noch auf Platz 7. Aber man muss definitiv aufpassen, was die internationalen Plätze angeht. Ja, also Champions League ist man nur 1 Punkt hinter Leipzig, aber irgendwie hat man das Gefühl, auch bei Leipzig, das Personal ist halt wieder da. Wird schwierig für Freiburg, aber egal welcher internationale Wettbewerb es am Ende wird, für die Freiburger ist natürlich trotzdem ein Riesenerfolg und wir haben ja schon gesagt, im Pokal, da drücken wir die Daumen. Also wenn ich mir eine Mannschaft aussuchen könnte für einen Pokalsieg, wäre es wirklich Freiburg. muss ich
bei
sagen.
Bei mir auch.
Oder Stuttgart. Ja, eins der beiden. Ja. Aber die Freiburger hätten es irgendwie mehr verdient, vom Gefühl her. Auch für die Saison, die sie in der Bundesliga spielen. Ne? Und ja, vielleicht. Freiburg mit einem
Titel, das wäre doch mal was Schönes.
Ja, vielleicht ist auch dieses Halbfinale, es steht nicht in der nächsten Woche an, aber vielleicht doch schon so ein bisschen im Kopf drin. Ja, können sie es ja vielleicht in Bremen ein bisschen lockerer angehen. Also Werder hat auf jeden Fall eine Chance zu gewinnen. Ich bin nicht im Stadion, sage ich jetzt mal. Gut, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Leo Bittencourt, 1,91 Millionen, hat 0 Punkte gemacht in Mainz. Eigentlich ist er ganz gut bei Comunio, wenn er spielt, nicht überragend, aber zu dem Preis kann man es machen. Nicht unumschränkt der Stammspieler, aber ich sag mal, die Chance, dass er in der Startelf steht, bei 80%, würde ich sagen, er hat in der Rückrunde 16 Punkte in 6 Einsätzen gemacht und das Ganze ohne Tor, ist in Ordnung zu dem Marktwert. Miloš Veljković würde ich mir eher holen ins Team. 1,84 Millionen ist nur sein Marktwert. Er hat jetzt 2 Spiele wieder im Zentrum der Dreierkette gespielt. In diesen 2 Spielen 7 Punkte. Trotz jeweils 2 Gegentoren. Und bei ihm ist es ganz einfach, wenn er im Zentrum dieser Dreierkette spielt, ist er wirklich eine gute Comunio-Option. Spielt er irgendwo anders, ist er keine gute Comunio-Option. Ja? Und im Moment hat er da diesen Platz wieder sicher in der Dreierkette. Deswegen auf jeden Fall reingehen bei Miloš Veljković, zumal ich auch glaube, es wird ein Gegentor weniger als zuletzt, nur 1. Und selber schießt man 2, sprich 2-1 Sieg. Und dann kann man mehr oder weniger, es wird niemand sagen in Bremen, aber könnte man dann den Klassenerhalt feiern schon am 28. Spieltag. Wäre natürlich herausragend für einen Aufsteiger.
Ja, ich hätte noch einen Freiburger ergänzt, den habe ich in den Spielplan Kaufempfehlung genannt, ist ein bisschen risky, aber kann man vielleicht machen, denn er hat 4 Spiele nur draußen gesessen, aber zuletzt war er 2-mal erste Einwechseloption bei Freiburg, Roland Zoloi für 1,6, sollte er mal wieder auf Torbeteiligung kommen, dann könnte er sich sicherlich auch noch steigern im Wert und ja, die Freiburger hatten ja eben ihre lange ungeschlagene Serie, die jetzt dann gegen Bayern zu Ende gegangen ist, jetzt von den nächsten Aufgaben könnte man eine neue Serie starten, denn nach dem Bremen-Spiel kommt dann Schalke. Ich tippe jetzt mal, sie werden jetzt wieder ungeschlagen bleiben, sie werden aber nicht gewinnen, es wird ein 1-1.
Okay, könnte ich auch mit leben, um ehrlich zu sein. Jeder Punkt hilft auf jeden Fall in der derzeitigen Situation für Werder. Kommen wir zur nächsten Sonntagspartie. Union Berlin empfängt den VfL Bochum. Union steht schon bei 15 Saisonsiegen. Vereinsrekord liegt bei 16. Den könnte man jetzt also ganz gut einstellen. Bochum zuletzt aber auswärts deutlich verbessert. 4 der 7 Auswärtspunkte, die man erst hat in diesem Jahr, die gab es in den letzten beiden Partien. Da gab es ein 2-0 in Köln, 1-1 in Frankfurt. Also man ist 2-mal in Serie umgeschlagen, wenn man so will. Union übrigens am häufigsten nach Flanken aus dem Spiel zum Torschuss gekommen, 71 Mal schon hat das funktioniert, die 8 Tore nach Flanken sind auch ein guter Wert, aber sind andere Teams effizienter, ja, wenn sie das am häufigsten gemacht haben, aber immerhin, und jetzt kommt Bochum, die haben die meisten Gegentore nach Flanken kassiert, nämlich schon 10, 3 davon allerdings im letzten Spiel gegen Stuttgart, ja, das Problem, wenn man Borna Sosa hat, aber an alle, also es ist vielleicht gute Voraussetzung für die Außenspieler von Union Berlin, dass das funktionieren kann. Saisonübergreifend Union übrigens mittlerweile seit 19 Bundesliga-Heimspielen ohne Niederlage. Vereinsrekord liegt bei 21 von Oktober 2020 bis Oktober 2021. Also da ist man jetzt schon dicht dran. Und die letzten 6 Heimspiele gegen Bochum hat man auch alle gewonnen. Da sind Bundesliga- und Zweitligaspiele mit dabei. Wie sieht es ansonsten aus vor der Partie an der Alten Försterei, Tim?
Ja, wie sieht's aus? Bei Union, da haben wir, was wir ganz oft haben, nämlich so gut wie keine Verletzte. Die sind ja irgendwie immer alle fit. Bei Union fraglich ist noch Schäfer. Aber das heißt, es gibt ohne Ende Optionen bei für Urs Fischer. In der Abwehr wäre die Frage, kommt Late wieder rein oder bleibt Jeckel drin? Im Mittelfeld können ja Torsby, Haberer, Leiduni könnte spielen, Seguin könnte spielen. Wie immer ist da im Zentrum ja nur Khedira gesetzt und auch auf den Außenverteidigerpositionen könnten auch Trimmel oder Roussillon wieder reinkommen. Da wird ja auch gerne mal gewechselt. Im Sturm gehe ich allerdings davon aus, dass dann Becker und Behrens auch weiter das Duo der Wahl sein werden.
Ja, war ja, schon fast hessische Vögelesk, das Tor in Dortmund, ne? Also sehr ja, gutes ja, Verständnis.
Ja, Ja, ich bin fasziniert manchmal von Kevin Behrens, ja. wie er sich auf Bundesliga-Niveau hier schlägt. Hätte ich ihm lange nicht zugetraut, nee. Aber ja, Respekt. Genau, das wär's zur Union, wenn du nichts zu ergänzen hast.
Nee, also ich glaube, es bleiben die Fragezeichen, die wir durch die ganze Saison schon ziehen, einfach da. Ne? Das ist auf jeden Fall so.
Da ja auch nie jemand ausfällt, weiß man es halt nicht.
So ist das. Wir heißen halt die Eiserne, ne? Was willst du machen?
Das stimmt.
Dortmund sollte sich vielleicht auch einen anderen Spitznamen dann.
Ja,
ne? Du weißt ja, das sind die Bienen. Was passiert, wenn die Bienen stechen? Dann sterben sie direkt. Ja, das ist einfach auch nicht stabil genug.
Ja, das stimmt. Ja. Vielleicht kann man ja irgendwie, man kauft ja aus Dortmunder Sicht gerne in der Liga, vielleicht kauft man einfach den Spitznamen ab.
Ja.
Das könnte man doch auch mal versuchen. Ja, Bochumer haben den Losia nicht dabei, der ist gelb gesperrt. Deswegen ist die Frage, wer kommt für ihn rein? Wahrscheinlich ersetzt Förster ihn, Kunde wäre auch eine Option. Ansonsten sind keine Änderungen groß zu erwarten, obwohl man gegen Stuttgart verloren hat, denke ich, dass da wirklich eher Letsch auf Kontinuität setzen wird. Spielerempfehlungen. Wenn die Außenverteidiger wie so oft wechseln sollten bei Union, dann halte ich Trimmel für eine gute Wahl für 2,57. Er macht, wenn er spielt, dann immer 3 Punkte im Schnitt. Dann interessante Personalie, den erwähne ich nämlich später nochmal. Rani Khedira hat in den letzten 3 Spielen doppelt so gut gepunktet wie auf die gesamte Saison gesehen mit 4,33 Punkten pro Spiel. Vielleicht jetzt gerade eine Phase, wo man ihn mal gut holen kann. Ansonsten mehr sage ich dazu nicht, denn hören wir gleich nochmal. Auf Bochumer Seite, ja, weil Förster wahrscheinlich spielt, auch eine Empfehlung, kostet unter 1.000.000, 950.000, ist aber eigentlich einer der besten Bochumer, was die Punkte angeht, 2,75 pro Spiel.
Ja.
Also auch jemand, den man sich da gut holen kann, wenn man denn glaubt, dass in Berlin, bei den Eisernen, wo die ja eigentlich ständig gewinnen, Bochum gut aussehen kann.
Ja, aber ne, bei Union ist es wirklich so, die haben auch mal Probleme gegen die Mannschaften, wo sie auf einmal was fürs Spiel machen auch, müssen.
Ja.
Ne?
Ja. Dann habe ich eigentlich fast ein Tor zu viel getippt, nämlich ich sage, es wird ein 2-0 für Union, wahrscheinlich durch 2 Standards.
Ja, ich sage, es wird ein 1-0 zu Union. Und nochmal der Grund, warum Khedira zuletzt so gut gepunktet hat in den letzten 3 Spielen, liegt ja auf der Hand. Er hat sein allererstes Bundesliga Tor erzielt im weiß ich nicht wie vielten Anlauf. Ne? Da hat er 9 Punkte gemacht gegen Frankfurt.
Ja.
Das sowas hebt das natürlich den
Schnitt.
Zieht
ihn hoch. Ja.
Gut, kommen wir zur letzten Partie. Der VfL Wolfsburg empfängt Bayer Leverkusen, also der El Plastico, wie er genannt wurde, der steht Sonntagabend an. Ich weiß nicht, wem man Gefallen damit getan hat, dass man das als Einzelspiel angesetzt hat. Ist natürlich, muss ja, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, weil Leverkusen ist in der Europa League im Einsatz, natürlich müssen die Sonntag spielen. Also ich nehme alles wieder zurück, was ich da vor mich hingebrabbelt habe, sondern das ist natürlich so, trotzdem jetzt, kann mir schönere Abendbeschäftigungen vorstellen. So ist es einfach. Gerade auch, weil der VfL Wolfsburg seit 5 Bundesliga-Heimspielen auf einen Sieg wartet. 2 Niederlagen, zuletzt immerhin 3 Remis. Den letzten Heimsieg gab es am 21. Januar. Das war allerdings dann ein klarer 6-0 gegen Freiburg. Jetzt kommt Bayer Leverkusen. Die haben 7 Pflichtspielsiege in Serie. Vielleicht, wenn sie dann kommen, 8, je nachdem, wie das Europa League Hinspiel, was man zu Hause bestreitet gegen Saint-Gilloise, wie das dann ausgeht. Und am letzten Spieltag ist man durch den Erfolg gegen Eintracht Frankfurt zum ersten Mal in der kompletten Saison unter die Top 6 geklettert in der Tabelle. Also es scheint, zur rechten Zeit ist man in Form in Leverkusen. Das hat so den Eindruck. Und was dann auch noch dafür spricht, ist, dass in den letzten 13 Bundesliga-Duellen dieser beiden Teams nie die Heimmannschaft gewonnen hat. 4 Remis und 9 Auswärtssiege, das ist schon eine besondere Serie. In der Bundesliga-Historie gab es erst einmal eine längere, das waren 19 Duelle ohne Heimsieg. Und als in Köln lebender weiß ich das natürlich, dass das zwischen Stuttgart und Köln der Fall war. Zwischen 2001 und 2016 war das wirklich wie verhext. Der FC hat in Stuttgart einfach, egal wie schlecht sie waren, egal wie gut Stuttgart war, sie haben da nie verloren. Ja, das war einfach so unhäufig gewonnen. Umgekehrt galt dasselbe aber auch. Also das ist immer noch der Bundesliga-Rekord. Und den letzten Heimsieg, den die Wolfsburger gegen Leverkusen gefeiert haben, da wird man schon fast ein bisschen nostalgisch, Tim. Dieter Hecking war Trainer bei Wolfsburg, aber deswegen sage ich das nicht. Es gab ein 2:1, die Tore für Wolfsburg haben Niklas Bendtner und Julian Draxler erzielt. Das ist schön. Für Leverkusen hat Chicharito getroffen. Ja. Und da zu Chicharito fällt mir noch was ein, was du vermutlich nicht wusstest.
Ja, ja.
Das heißt, die kleine Erbse.
Ah, ja, gut. Dass, ja, ich vermisse es ein bisschen, dass mir das jede Woche erklärt wird.
Genau, die kleine Erbse hat er getroffen für Bayer Leverkusen. Hat nicht gereicht. Naja, good old times. Schauen wir aufs Personal bei den Wolfsburgern. Lukas Metscher, bei ihm ist wohl die Saison sogar gelaufen. Also diese steten Probleme kriegt er nicht in den Griff. Da wird er wohl keine Partie mehr absolvieren in dieser Spielzeit. Franjic fehlt ebenfalls, sonst sind alle an Bord. In Gladbach nach gutem Start hat er ein Tor erzielt, dann kam der Videoassistent. Kam dann eigentlich zu wenig. Man hat zwar auch nicht viel zugelassen, aber es gab halt 2 Gegentore und dann ist nach vorne nicht so viel passiert. Kovac war sehr überraschend. Er hat vor dem Spieltag gesagt, wie super Paredes eigentlich zuletzt gespielt hat und wie gut er drauf ist und dass das der logische Ersatz ist für Wimmer. Und dann hat er einfach aber Swanberg auf den Flügel gestellt. Und dann hat er nachher dazu gesagt, ja, Paredes, der hat einfach zu gut gespielt. Dann wollte er ihn, ne, das ist eben so, wenn du so gut spielst als Joker, dann denkst du, ach, dann bringe ich den lieber als Joker als von Anfang an. So war sein Gedanke, ist nicht aufgegangen. Schlecht für Paredes natürlich in dem Fall, denn jetzt ist auch Wimmer nach seiner Gelbsperre wieder da. Der wird einfach wieder in die Startelf kommen. Dann bleibt für Paredes eben auch wieder nur die Joker-Rolle. Marmoush, da ist es genau wie bei Kamada. Wir wussten es eigentlich schon lange. Alle wussten es. Jetzt ist es offiziell gemacht worden, dass er seinen Vertrag bei Wolfsburg nicht verlängert. Noch nicht offiziell ist, dass er nach Frankfurt wechselt, aber das scheint auch relativ fix zu sein. Aber das nur mal für den Hinterkopf. Finde ich übrigens interessant. Der Kicker hat da einen kompletten Artikel rausgemacht. Fanunmut in Wolfsburg. Ja, die Fans fordern, dass Marmoush kein Spiel mehr bestreitet, weil er jetzt den Abschied da verkündet hat. Und weißt du, wie sie diesen Fanunmut da begründen und zitieren?
Nee.
Die Kommentare, die unter den Tweet gesetzt worden sind, Michael 4753 mit 12 Followern, der gesagt hat, er soll gar nicht mehr spielen. Das ist der Fanunmut.
Also, ja, meistens liest man unter Tweets ja immer positive Dinge, so bestärkende Sachen und so. Da wird ja selten Unmut gut
absolut
getan.
Absolut. Ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass unter irgendeinem Tweet, wo ein Spieler gesagt wird, dass er den Verein verlässt, irgendwas. Ja. Also normalerweise bin ich ja ein Freund des Kickers, Abonnent des Kickers seit vielen Jahren, aber Freunde, da kann man keinen Fanunmut draus stricken. Vor allen Dingen, weil dann die Quintessenz ist, man hat dann dieses, spielt er nie wieder für Wolfsburg? Und dann haben sie Kovac drauf angesprochen und hat gesagt, nee, völliger Unsinn, natürlich spielt er. So, ja, Diskussion beendet, aber wir haben einen Artikel gemacht mit viel, viel warmer und heißer Luft. Naja, so ist das. Also diesen Fanunmut. Werden wir sehen, wie er dann im Stadion empfangen wird. Das ist natürlich die Frage, ob er das dann wegspielen kann, den Unmut auf den Rängen. Naja, das ist die Lage, aber Stammplatz von ihm ist nicht in Gefahr. Frage im Mittelfeld jetzt wieder Swanberg oder Felix, ein Matcher. Ja, letzte Woche in Gladbach haben beide gespielt, dadurch, dass Swanberg auf dem Flügel zum Einsatz gekommen ist. Jetzt ist wieder Platz nur für einen der zwei. Bei den Leverkusenern Lunev und Schick, die sind nicht mit dabei. Schick ähnlich wie Lukas Metscher. Eigentlich hat er nichts Schlimmes, aber er kommt einfach nicht auf die Beine. Und auch da steht das Saisonende ja im Raum. Wir haben es letzte Woche schon thematisiert, ist aber noch nicht fix. Demirbay, der hat Knieprobleme, ist angeschlagen. Das gilt auch für Hinkapier. Der musste ausgewechselt werden gegen die SGE. Haben wir noch kein Update. Wir wissen ja aber Donnerstag, wie es um ihn steht, ob er in der Europa League spielt oder nicht. Und das ist auch der Grund, warum es eigentlich ein bisschen Fragezeichen gibt bei den Leverkusenern. Denn da hat sich wirklich die erste Elf gefunden. Wenn man da drauf schaut, die 11 Spieler, die gegen Frankfurt gespielt haben, da gibt es 6 Spieler, die auch die letzten 5 Spiele alle in der Startelf standen. Und die anderen 5 haben jeweils 4 von 5 Partien in der Startelf absolviert. Also das ist wirklich die Alonsos Startelf. Frage ist, gibt es eben eine Rotation? Hängt vielleicht auch vom Ergebnis ab am Donnerstag. Ich könnte mir vorstellen, wenn man vielleicht ein relativ klares Ergebnis macht, dann spielt die vermeintliche Stammelf auch in Wolfsburg und dann rotiert man eher beim Rückspiel ein bisschen, wenn es eng ist, vielleicht dann doch ein, zwei Änderungen in Wolfsburg. Erster Nachrücker in der Offensive auf jeden Fall Sadar Asmun, aber der steht halt auch jetzt schon, ich glaube, bei 6 Millionen im Marktwert, finde ich für einen Rotationsspieler ein bisschen viel, ja, auch wenn er zuletzt wirklich gut funktioniert hat, wenn er reinkommt, aber ich glaube an Diaby, Wirtz und eben auch Adli, der auf jeden Fall die beste Phase in seiner Karriere im Moment hat, führt im Moment keinen Weg dran vorbei, wenn es nicht eben aus Belastungsgründen ist. Ja, das wäre meine Einschätzung. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Yannick Gerhardt beim VfL Wolfsburg, 4,3 Millionen ist sein Marktwert. Der hat jetzt 4 schwache Comunio-Spiele in Serie gemacht. Dadurch hat er aber auch 2 Millionen im Marktwert gebüßt. Und ich glaube, er wird auch wieder seine Top-Spiele machen. Er hat halt wirklich so ganz große Ausschläge nach oben, ist torgefährlich. Und das werden wir auch nochmal sehen. Und dann macht das schnell zweistellige Punkte. Für 4,3 würde ich da durchaus reingehen. Volatil, wie Toni Janschke sagen würde, ist er auf jeden Fall. Aber das kann sich lohnen. Hinkapier bei Leverkusen, 2,4 Millionen, ist einer der wenigen erschwinglichen Stammspieler bei Bayer. Ja, insgesamt durchwachsener Punkteschnitt bei ihm. Am zuletzt 3 und 4 Punkte in den letzten beiden Partien. Vielleicht sehen wir da auch so einen kleinen Trend, der nach oben geht. Er wäre durchaus auch jemand für unsere Top 3 der Woche. Ich halte nämlich sportlich relativ viel von ihm, aber punktemäßig ist das doch eher mau bei Hinkapier. Ja, willst du noch einen ergänzen oder wollen wir tippen?
Nö, ich würde tippen.
Ja, dann sage ich, Leverkusens Serie geht weiter, weil eben so viel Unruhe beim VfL Wolfsburg durch diesen Fanunmut gegen Marmoush reinkommt und dann gibt es einen 3:1 Erfolg von Leverkusen in Wolfsburg.
Ich sage auch, die Leverkusener Serie geht weiter. Ich sage, es wird ein 2:1 für die Werkself.
Ja, und ich hoffe mal, dass Alonso nicht zu viel rotiert. Also das könnte ich mir dann doch vorstellen, wenn er das zu fancy macht, dann in Wolfsburg, dass das in die Butz geht. Ja? Aber so, naja. Gut, kommen wir jetzt zur Top 3 der Woche. Da, wo der Sofascore und die Leistung auf dem Feld nicht in einem gesunden Verhältnis stehen, zu dem, wie wir es dann einschätzen. Und du darfst starten. Ein Spieler hast du ja so ein bisschen vorweggenommen, aber das ist nicht deine Nummer 3, das nehme ich jetzt vorweg. Den darfst du jetzt vorstellen.
Ich fange mal mit einem Torwart an, nämlich mit Marvin Schwäbe. Der Stammtorwart mit der schlechtesten Ausbeute, mit 1,26 Punkten pro Spiel. Dabei ist er jetzt, ist nicht so, als würde er eine katastrophale Saison spielen. Er hat 6 Spiele zu 0 gespielt, das haben auch nicht so viele geschafft. Also da gehört er zur oberen Hälfte der Liga. Er hat jetzt beispielsweise beim Kicker sogar eine bessere Durchschnittsnote bekommen als Jan Sommer. Aber ja, es kommt wenig warum bei Comunio auf jeden Fall. Das ist
Leider. Und vor allen Dingen bei ihm ist es interessant, weil er letztes Jahr war er noch, ich glaube, hinter Fernandes, Ortega.
Ja.
Von Arminia Bielefeld war Schwäbe der Torhüter mit dem zweitbesten Punkteschnitt. Und in dieser Saison passt es überhaupt nicht zusammen. Ja, bin ich absolut bei dir. Gut. Kommen wir zu meiner Nummer 3, das ist ein alter Bekannter von mir, Maximilian Eggestein, 3,08 Millionen ist sein Marktwert, ist ein wichtiger Baustein in der Freiburger Mannschaft, hat seinen großen Anteil daran, dass sie eine wirklich starke Saison spielen, dennoch nur einen durchschnittlichen Sofascore von 6,8, das ist nicht besonders gut, 2,35 Punkte pro Spiel, das ist enttäuschend für einen Spieler seiner Qualität. Was ihm abgeht, ist die Zweikampfhärte und das ist, glaube ich, auch der Grund, der größte Grund. Und er spielt halt auch durchaus risikobehaftet, das heißt auch mit Passquote und so sind Spieler, die auf einer vergleichbaren Position stehen, häufig stärker als Eggestein. Und deswegen, ich meine, ihr seht es am Marktwert, obwohl er wirklich äußerst dürftig ist, was die Punkte angeht, hat er noch einen Marktwert von über 3 Millionen. Aber es passt einfach nicht zusammen. Er müsste torgefährlicher werden, damit er sich lohnen kann. Denn nur dann kann er eigentlich gut punkten und er steht eben bei einem Treffer in dieser Saison. Ja, das ist das Ding. Gut, deine Nummer 2, Tim.
Genau, auf der 2. Ich habe es angedeutet, Rani Khedira. Spielt immer bei Union. Urs Fischer ist ein Riesenfan von ihm, lässt ihn eigentlich nie draußen, wenn er nicht muss. Sehr solider Spieler, aber auch unauffällig, das ist vielleicht sein Problem, deswegen nur 2,12 Punkte im Schnitt. SofaScore 6,74 im Schnitt. Also ja, ne, dafür, dass er bei einem der Spitzenteams der Bundesliga unumstrittener Stammspieler ist, jemand, der sehr, sehr wenig punktet. Und deswegen wahrscheinlich auch nur beim Marktwert bei knapp über 2 Millionen liegt.
Ja, auf jeden Fall. Aber weil sich leider nicht lohnt, ne? Und ja. Du hast es angesprochen, zuletzt mit einem besseren Schnitt, aber der genau, hat die 9 Punkte, als er getroffen hat. In anderen beiden Spielen hat er halt 2 Punkte. Ne? Das ist das, ja. Was ist schon fast der Best Case für Khedira, sind die 2 Punkte. Gut. Ja. Meine Nummer 2, da gehen wir zum 1. FC Köln. Linden Meiner, 2,38 Millionen ist sein Marktwert. Wenn man so ein Spiel guckt im Stadion, dann sticht er einem oft mit seinem Tempo und mit seinen Dribblings ins Auge, aber er hat eben auch eine sehr risikoreiche Spielweise und das wird vom SofaScore überhaupt nicht honoriert. 2,19 Punkte pro Spiel ist schon sehr dürftig, wenn wir uns jetzt nur die Partien anschauen, in denen er nicht getroffen hat. Also 3 Tore hat er erzielt in dieser Saison. In den Spielen ohne Tor hat er einen Punkteschnitt von 1,1. Also er punktet im Prinzip mehr oder weniger gar nicht, wenn er nicht trifft. Ja, und das, dafür macht er einfach zu wenig Tore, als dass sich das im Moment lohnen würde, Linden Meiner ins Team zu holen. Auch wenn ich ihn als echten Spieler eigentlich schätze. Ja, aber da müssen wir uns im Moment von verabschieden, dass er eine feste Größe bei Comunio sein kann. Ja, dein Spitzenreiter.
Mein Spitzenreiter, ein Spieler, den ich sehr mag, der auch schon in der Nationalmannschaft gelandet ist, Christian Günther. Auch ein Dauerbrenner, spielt immer in Freiburg, wenn er nicht, was ja sehr selten vorkommt, gesperrt ist oder verletzt. Schlägt viele Flanken, gibt Vorlagen, aber auch bei ihm nur 2,38 Punkte pro Spiel, SofaScore 6,82, kostet 3 Millionen, bringt aber dafür eigentlich sehr, sehr wenig, was merkwürdig ist aus meiner Sicht.
Ja. Ja, bei ihm ist es auch immer, man denkt eigentlich, müsste er ist ja auch an Torschussaktionen beteiligt und so. Da müssen wir wirklich mal ins Detail gehen, warum das irgendwie bei ihm nicht besser honoriert wird. Ja, sehe ich auch so. Ja. Macht so überragende Assists wie da, als er eben diesen Freischuss stoppt von Vincenzo Grifo.
Genau, das schafft nicht jeder.
Das ist einfach, wie er da die Sohle draufhält, ja, dass der Ball wirklich ruhig ist und dann vor allen Dingen auch auf Seite geht, damit Grifo schießen kann.
Ja,
das können nur die Großen.
Das ist wirklich
Wie damals der Assist elegant. Von Marco Reus für das Freischusstor von Toni Kroos gegen Schweden. Das war ähnlich stark. Ne? Erinnerst du dich?
Ja, ich erinnere mich an das Tor. Ja. Das ist eines der wenigen Highlights dieses Turniers.
Ja, genau. Naja, kommen wir zu jemandem, der auch wirklich kein Highlight ist. Meine Nummer 1, Christoph Kramer. Ich würde jetzt auch nicht sagen, er ist ja mindestens ein solider Bundesligaspieler. Ja.
Ja.
Überdurchschnittlich vielleicht sogar.
Und ein echter Zehner ja auch, haben wir auch
die Saison gelernt. Da hat sich jetzt ja Daniel Farke glücklicherweise mittlerweile auch wieder von verabschiedet. Ja, trotzdem, 26 Mal hat er in dieser Saison in der Startelf gestanden. Das ist immer, wenn er fit war. Einmal hat er verletzt gefehlt, ansonsten immer von Anfang an. Der hat einen Sofascore im Schnitt von 6,53. Aua, Punkte pro Spiel liegen bei 0,96. Ja, und Christoph Kramer hat den Titel, deswegen ist er hier auch bei mir auf der 1. Er ist der Stammspieler mit dem niedrigsten Sofascore in der Bundesliga. Also alle Spieler in dieser Saison, die einen schlechteren Sofascore aufweisen als Christoph Kramer im Schnitt, sind alle keine Stammspieler. Und diesen Titel hat sich Christoph Kramer also verdient. Ja, deswegen kostet er nur 1,37. Aber den können wir wirklich im Regal liegen lassen, wenn er auf dem Transfermarkt ist. Man denkt immer, Kramer, der ist doch gar nicht so schlecht, den hole ich mir mal. Aber es lohnt sich einfach nicht. Ja? Und auch bei ihm ist es so, ich kann es mir auch nicht wirklich 100% erklären, woran es liegt. Wie gesagt, auf dem Feld finde ich ihn gar nicht so schlecht, aber es klappt einfach nicht. Ja? Ihn könnt ihr abschreiben, kommuniummäßig. Wirklich, die 1,37 Millionen könnt ihr lieber in irgendwas anderes investieren. Schönes Auto oder so. Das wäre mein Tipp. Gut. Jan, hast du noch was? Nö. Na, er schüttelt den Kopf. Aber ihm hat's gut gefallen. Gut. Ja, das ist ja gut. Vielleicht sehen wir uns öfter demnächst. Ne? Ab Sommer, habe ich gehört, hast du Zeit. Er weiß jetzt gerade nicht, worauf ich hinaus will. Naja, okay. Tim, dir auch vielen Dank.
Ja, gerne. War wieder mal schön.
Ja, dass du dir die Zeit genommen hast. Soll ich mal drauf gucken? Wer ist denn nächste Woche hier am Start? Können wir Programmvorschau machen?
oder?
Nee, ist nächste Woche. Nee. Wir sprechen uns in zwei Wochen wieder. So ist hier die Aufteilung. Ein kurz, ja, ein lang, korrekt. Ein fallen lassen.
Ja, absolut korrekt.
Nein, mit kurz war es nicht du gemeint, ja. Mann, der ist aber auch, ich sag ja, er ist empfindlich. Ja. Ihr da draußen, macht's gut. Ne? Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche noch. Bleibt gesund. Viele Kommunionpunkte. Ich bin euer Gastgeber, Floyd Meinecke.
Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, da spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen.
Ich freue mich sehr.
Weg. Alle weg.
Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen.
Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.
Das ist eine absolute Frechheit, ist das.
Schluss aus, Nikolaus.
Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.